Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wellhome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge 150. Ein fantastisches Jubiläum. Wir haben hier Popcornkanonen, Konfettikanonen, Popcornmaschine und alles aufgefahren. Das Einzige, was wir nicht aufgefahren haben, den Markus. Wegen Termin Tumulten ist er jetzt erstmal nicht dabei. Vielleicht stößt er unwahrscheinlicherweise später noch hinzu. Man weiß es nicht genau. Gerüchte gehen von Stavanger in die Welt hinaus. Aber was braucht man denn, Markus, wenn man zwei so charmante Gäste hat? Und zwar möchte ich ganz, ganz herzlich begrüßen zwei Menschen, die man so aus dem Internet vielleicht im Fahrradkreisen auch schon ein bisschen kennt. Prominent werde ich jetzt vielleicht, also was ist Prominenz überhaupt und ist das überhaupt ein erstrebenswerter Zustand? Das müssen wir vielleicht auch dann sprechen. Aus dem wunderschönen Rosenheim, wo ich mir nie merken kann, wo es ist, die liebe Caroline. Guten Abend.
Hallo, es freut mich sehr, dass ich bei eurer Jubiläumsfolge dabei sein darf. Ich fühle mich sehr geehrt.
Ja, ach, wir haben ja manche Folgen zwischendurch auch gar nicht so richtig mitgezählt. Also deswegen wissen wir selber gar nicht so genau. Und die 150.
Jetzt lass mich stolz sein.
Hier. Ist die 150. Und aus dem auch sehr, sehr nicht minder weniger schönen Berlin begrüße ich eine Mitpodcasterin sozusagen. Die Dame, die den Radsalon, die das Salonwesen in die Fahrradwelt und nach Berlin gebracht hat. Guten Abend, Regine.
Ich grüße dich, Christian. Hallo Velohome. Hallo treue Hörer. 150 Folgen aushalten ist ja schon auch eine Leistung.
Du meinst, dass die Hörer das aushalten oder wir aushalten?
Alle.
Ja, wir haben ja auch zwischendurch so diese Berichterstattung vom Giro. Das waren ja auch so teilweise 2-3 Minuten Sendungen. Die konnte man dann auch nicht ernst nehmen. Also im Vergleich jetzt zu den anderen Größen. Also das muss, dafür hatten wir Interviewsendungen wie zum Beispiel mit der sehr fantastischen und jetzt bald bei den Olympischen Spielen antretenden Mieke Kröger, die irgendwie nicht mit reingezählt hat. Warum auch immer, warum wir das nicht mit reingezählt haben, keine Ahnung. Wir sind für Stringenz ja auch nicht bekannt, muss man so drücken.
Das macht euch sympathisch.
Ja, some say so. Vielen, vielen herzlichen Dank. Aber jetzt genug gelobt. Uns selber und so, kommen wir zu euch. Warum wir euch eingeladen haben oder warum wir euch unbedingt in der Sendung hatten, die Caroline, also im Prinzip war es so, dass ich die Caroline vor Ewigkeiten schon mal angefragt hatte wegen ihrer Teilnahme am 24-Stunden-Rennen.
Und da habe ich ganz feige mich gar nicht gemeldet, glaube ich. Ne?
Doch, du hast gesagt, ja, schauen wir hinterher mal. Und jetzt ist ja auch irgendwie hinterher. Wie lange ist das her?
Das war vor einem Jahr knapp.
Okay. Genau. Welches 24-Stunden-Rennen war das? Also ich weiß,
Das war in Kelheim. Das ist eine ganz sehr, sehr schöne und familiäre Veranstaltung in Niederbayern. Ich komme ja auch aus Niederbayern, von daher hat das ganz gut gepasst. Ich war da schon früher recht oft als Betreuerin dabei für diverse Teams und habe dann irgendwann mal gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwann nochmal was Blödes machen und da traf sich das ganz gut, dass es dieses Rennen gibt.
Wie blöd war das denn dann im Nachhinein? Also ich erinnere, du warst ziemlich euphorisch hinterher, oder?
Ja, doch. Also es lief um einiges besser, als ich dachte. Ich habe mich, wie man mich auch kennt, so mittelkonzentriert vorbereitet. Also ich habe, glaube ich, 3000 Jahreskilometer, was jetzt nicht so der Burner ist für ein 24-Stunden-Rennen. Aber ich hatte dann am Schluss, glaube 410 Kilometer und ich weiß gar nicht, bevor ich lüge, ich glaube 4000 Höhenmeter oder sowas. Und für meine Verhältnisse ist das schon extrem gut. Und von daher war ich danach auch sehr geflasht, was ich tatsächlich kann. Mhm. Und und dann habe ich lang geschlafen.
Ja, das, also ich glaube ja, hast du was Ähnliches, Regina? Hast du auch schon mal an so einem 24-Stunden-Rennen in irgendeiner Form teilgenommen?
Nee. Ich wollte das mal so privat, um das für mich zu testen, letztes Jahr auf Usedom machen, weil ich da so eine schöne 50-Kilometer-Runde habe und dachte, das könnte sich ereignen, um einfach mal ja irgendwann losfahren, dann einfach mal gucken, was das, wie es sich so anfühlt, so, ne? Einfach mal reinfühlen. Ich habe es aber dann doch nicht gemacht und zwar ganz platterweise, weil ich überhaupt nicht daran gedacht habe, dass es da auch mal dunkel ist dazwischen. Und ich glaube, sich darauf mental nicht einzustellen und auch nicht sozusagen genügend Licht für die entsprechenden Verhältnisse dann am Rad zu haben, das ist für 24 Stunden, glaube ich, ein bisschen fatal. Also mich hat es umgehauen dann. Ich habe da gedacht, keine Lust. Und habe ich es halt nicht gemacht.
Aber das gehört ja auch dazu, also es gibt ja viele Leute oder genug Leute, die dann sagen, keine Lust, die das nicht so akzeptieren für sich selber. Und das finde ich immer sehr gut, wenn Leute sagen, nö, muss ich nicht. Also warum soll ich jetzt im Dunkeln fahren? Warum soll ich mich quälen oder gegebenenfalls noch einer Gefahr aussetzen? Dass man dann sagt.
Ja, du sprichst in der Hinsicht mit einer Scheitern-Expertin. Also wer scheitern kann, ist klar im Vorteil. Aber ja. Mir ist das aufgefallen. Mir ist das aufgefallen bei meiner Deutschland-Tour, die ich nicht ganz zu Ende fahren konnte, aber da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen.
Wer noch nie im Besenwagen gesessen hat, der hat auch irgendwie was falsch gemacht, denke ich. Also.
Und wer keine Narben an den Knien hat, ist sowieso kein Radfahrer.
Nee. Aber um jetzt den Bogen wieder zurückzuspannen, da hatte ich die Caroline schon angefragt und dann hat es sich nicht ereignet und ich weiß gar nicht, wie es jetzt dazu kam. Irgendwie, ich glaube, ich habe dann nochmal, ich lasse ja nicht so schnell locker und dann hat die Regine sich dazu geschalten.
Plötzlich waren da ganz viele Menschen, die gesagt haben, ich soll hier mitmachen.
Ja. Und Druck, ne? Das,
ja.
Das funktioniert ja dann anscheinend doch.
Geschickt die Massen mobilisiert hast du.
Ja, aber umso schöner, dass es jetzt geklappt hat. Und es ist ja, es werden jetzt ein paar launige Stunden, vielleicht wahrscheinlich keine 24 Stunden. Aber das mit dem Schlafen, ich habe das ja dreimal, glaube ich, so eine Staffel mitgemacht, 24 Stunden. Und das kann ich auch bestätigen. Man schläft halt, also wie ein kleines Kind schläft man hinterher. Und das Einzige, was gefährlich ist, man sollte wirklich immer darauf achten, vielleicht das auch mal als Tipp für Leute, die beim 24-Stunden-Rennen starten, wenn ihr im Team startet, sorgt immer dafür, dass ein Betreuer dabei ist, der hinter das Auto nach Hause fahren kann. Mhm. Weil ich
ein Betreuer, der sich ausruhen konnte in der Nacht.
Genau, weil ich habe es wirklich einmal erlebt, dass einer der Fahrer unser Auto zurückgefahren hat und da mussten wir auf der Autobahn einmal den ziemlich anschreien, dass er wieder aufwacht am Steuer. Und,
Good das, point, ja.
Ja, also da hätte ich jetzt vorher auch nicht so richtig drüber nachgedacht. Ja. Aber
Hatten wir auch schon einige gefährliche Situationen erlebt.
Ganz bevor ich es noch vergesse, das habe ich nämlich nicht in den Ablaufwagen geschrieben, das habe ich nämlich jemandem versprochen. Und zwar dem Markus, ein Hörer aus Österreich. Der ist am 19. diesen Monats in, Regine, du wirst es vielleicht erraten, wo er sein könnte, am 19.
Der Veloton.
Genau, der Markus ist, der nämlich auch mal beim 24-Stunden-Rennen mit dabei war, der ist beim Veloton in Berlin. Und der kommt aus dem Österreich und der braucht Asyl sozusagen. Und der hat gesagt, hey, ich bin dann in Berlin und vielleicht haben ja Leute Lust, irgendwie Montagabend dann danach noch was trinken zu gehen oder am Montag eine Runde zu fahren oder so. Vielleicht haben ja auch Leute in Berlin frei oder sind auch irgendwelche Hörer übers verlängerte Wochenende dann da oder so. Die mögen sich bitte mal unter dieser Folge einfach melden. Ich kann für den Markus insofern die Hand ins Feuer legen, da es mir schon ein paar E-Mails ging hin und her. Das ist ein sehr sympathischer Mensch. Und wer also auch in Berlin ist und Anschluss sucht oder in Berlin eh ist und Anschluss geben möchte oder wie auch immer, ja, der möge sich melden. So, bevor ich das vergesse.
Ich würde da gleich mal in den Ring werfen. Also ich bin leider nicht da, beziehungsweise habe mich bewusst dafür entschieden, die Neuseen Classics in Leipzig zu fahren. Mhm. Ich komme aber am Sonntagabend wieder. Und wenn es zum Beispiel um den Montagabend ginge, dann wäre ich, glaube ich, für Burger und Bier am Boxhagener Platz zu haben, falls das ein Angebot ist.
Das klingt natürlich.
Würde ich das gleich mal, also läuft, ne? Ja. Könnte man sich treffen, wenn da auch noch andere dazukommen wollen, da ist genügend Platz. Und wenn das Wetter gut genug ist, kann man sich auch noch mit dem Bier auf den Boxi setzen. Das sollte, glaube ich, cool genug sein. Aber eine Bleibe hat Markus schon.
Ja, ich glaube, das ist schon. Ja, es geht nur gut, um so ein bisschen.
Alles klar. Nee, ich hätte, meine Wohnung wäre ja sonst disponibel. Ach so. Aber nee, okay, wollte ich erwähnt haben. Alles gut. Mhm.
Super. Also einen Abend ist er dann schon versorgt, falls nicht was dazwischen kommt. Wie Krankheit, ja, Hausbrand.
Also falls Interesse besteht, Bescheid sagen. Twitter-Nick ist Regines Rat.
Genau, das kriegen wir alles hin. So. Also, du bist bei den Neuseen Classics. Ist das an dem gleichen Wochenende?
Und das.
Wer legt die Termine?
Für mich mittlerweile eine lustige Geschichte geworden, weil ich habe das mal getwittert. Saison-Highlights 2016, Neuseen Classics, Veloton und Vetternrundern. Alle am 18.06. und 19.06. Ich nehme alle drei.
Das ist mir noch, weißt du, das ist so weit weg für mich. Also so geografisch so weit weg. Hast du das unten mitbekommen, Caroline, dass das alles an einem Wochenende ist?
Nee, aber ich bin auch jetzt niemand, der groß die Jedermannrennen verfolgt, muss ich sagen. Oder die Termine der Jedermannrennen.
Ich vielleicht auch zu wenig. Und am 19.06. Am 19.06. ist, glaube ich, auch sogar noch eine Veranstaltung. Und zwar in England das, wie heißt das, Race to the Sun oder so etwas. Eine Veranstaltung von der Mitte Englands nach Edinburgh, 250 Meilen oder irgendwie sowas.
Meilen, okay.
Ja, oder Kilometer und in Meilen dann 180 Meilen, irgendwie sowas, das ist ein gefährliches Halbwissen. Da hat man mich auch gefragt, ob ich da mitfahren möchte, aber meine Tochter ist am 19. geboren und das…
Ja, das geht dann natürlich nicht.
Nee, das geht dann nicht und das ist auch gut so. Ja, aber das ist blöd. Da,
bei so Radterminen kann ich eher sagen, welches Amateurrennen in Bayern gerade läuft.
Ja,
da eher schlecht.
Da solltest du dich dann mal mit dem Chris unterhalten, der ja auch bei euch da unten unterwegs ist und gerne auch mal zu so Amateurveranstaltungen
fährt. Ja, aber der ist auch, ich glaube, der ist in Bayreuth, oder?
Am Bodensee.
Ach, am Bodensee.
Der ist gebürtiger Bayreuther und ist dann zum Bodensee übergesiedelt, nachdem er in Bayreuth studiert hat. Genau.
Okay.
Aber ich verstehe.
Da würde ich ja gleich anmerken wollen, dass ich noch den Bodensee-Radmarathon fahren will dieses Jahr.
Ach, wann ist das denn? Ich
krieg auch viel. Der ist im September, 10. September.
Okay, ich kriege aber auch sowas alles nicht mehr. Ist das nicht im Zug? Das dürfte dann kurz nach der Eurobike sein, richtig?
Eurobike, die habe ich mal in den 80ern besucht, da war das voll cool, wenn es da Mountainbikes gerade neu gab und so, aber da seither habe ich es ehrlich gesagt nicht mehr verfolgt.
Ja. Da war die Eurobike noch die Fahrradschau.
Nee, da hieß die noch Bike, in Friedrichshafen, ne? Doch, die hieß Bike.
Nee, aber ich meinte, so wie die Fahrradschau ja jetzt die coole Veranstaltung ist, wo man hingehen möchte.
Ach so, ja. So, ja. Ja, das kann sein. Ich würde auch noch gerade gerne noch kurz in die Bresche schlagen und ein bisschen Werbung noch machen für die Neuseen Classics und für meine letzten zwei Podcast-Ausgaben, die das ein bisschen näher erläutern.
Das hätte ich ja noch gefragt, wie du zu Olaf Ludwig warst, glaube ich, ne?
Ja, wenn ich da kurz rein darf, also weil es ist ein super schönes Rennen, saugeile Strecke. Also falls ihr wirklich noch nichts vorhabt oder Leipzig näher liegt als Berlin, kann ich nur empfehlen, geht dahin. Wirklich ganz, ganz warme Empfehlung. Es gibt 40 Kilometer, 60 Kilometer und ich glaube 100 Kilometer sind ein paar Rennen drumherum. Auf der Messe gibt es etliche sonst noch Rennen, auch Jugendrennen und so ein Zeug. Also es lohnt sich auf jeden Fall hinzugehen. Und warum ich mit denen auch noch gesprochen und gepodcastet habe, also mit der Orga-Crew, denen ist im Januar der Hauptsponsor abgesprungen. Mhm. Und dann kam natürlich zusammen mit dieser also Unsicherheit, findet das Neuseen Classics jetzt statt oder nicht, kam dann kurz dahinter die Meldung, der Veloton ist auf den 19.06. verlegt. Mhm. Dann haben natürlich ganz viele gesagt, naja, dann klar, ne, melde ich mich halt für den Veloton, weil weiß man ja nicht, ob die Neuseen Classics überhaupt stattfinden bei der derzeitigen Lage. Und die haben dann eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, haben einen neuen Sponsor gefunden, Fitbit. Die machen, glaube ich, hier solche so Quantified Self Tracking-Armbänder so ein Zeug irgendwie. So digitale
so Krams.
Ja, genau.
Dass dir sagt, wie du geschlafen hast und wie viele Schritte du gemacht hast.
Ja, und ob du überzuckert bist und ich weiß es nicht ganz genau, ich will auch keine falsche Versprechung machen. Und ich war halt völlig begeistert davon, dass sie es geschafft haben, den Sponsorenausfall durch eine Crowdfunding-Kampagne zu ersetzen und vor allem so kurz. Mhm. Also ich habe das, ich fand das dermaßen grandios, dass ich die halt gefragt habe, ob sie bei mir mal podcasten würden. Und im Zuge dessen, habe ich dann halt auch noch mit Olaf Ludwig gesprochen. Das war dann auch noch ganz schön. Mhm.
Ich wusste gar nicht, dass der aus der Gegend kommt, um ehrlich zu sein.
Der ist jetzt wieder in Gera. Ich hatte ein bisschen Schiss so. Und ich dachte erst so, voll cool, ich kann mit Olaf Ludwig sprechen. Und dann dachte ich so, aber es ist, also wie sprichst du mit so einem?
Erklär doch mal bitte der Caroline, sie ist aus dem Jahrgang, was sagt man eben, 89?
Ja.
Sie kennt doch Olaf Ludwig nicht, sie weiß doch noch nicht mal, was eine Friedensfahrt war.
Ja, ich weiß es, also ich habe es natürlich nicht miterlebt, aber da ich ja doch etwas Radsport interessiert bin, ein kleines bisschen, weiß ich natürlich, wer Olaf Ludwig ist und was die Friedensfahrt war.
Okay,
aber
dann
es ist
jetzt
nicht so, dass ich total emotionale Bilder im Kopf hätte, weil natürlich war ich da nicht ganz dabei.
Ja. Okay.
Naja, also für mich war das halt, also ich habe jetzt Olaf Ludwig und auch so Jan Ullrich und sowas, ich habe da, also man darf sie, glaube ich, nicht so ganz in einen Topf werfen, aber so ein bisschen irgendwie schon, weil auch Team Telekom dann später drin hing und so ein Zeug. Ich habe die halt so ein bisschen verfolgt, weil das ja eben, also ich war so sehr im Rennradfahren drin, als die Mauer fiel. Und das war natürlich interessant zu sehen, wie dann die, die DDR-Sportler, also hier jetzt eben Jan, Olaf Ludwig, sich da in diesen internationalen Radsport reingebohrt haben oder wie das irgendwie funktioniert hat für die, wobei Olaf Ludwig ja auch viele internationale Fahrten schon mitgefahren ist, auch vorher, der durfte ja raus, sozusagen.
Und wenn man mal ehrlich ist, oder was heißt profitieren, das ist so ein falsches Wort, finde ich, aus dem Zusammenhang, aber aus dieser Schule an DDR-Radsportschule, das geht ja bis nach heute rein. Also wir profitieren ist so ein blödes Wort dafür, aber wenn man sich anschaut, wohin Toni Martin seine ersten Schritte gemacht hat, das ist ja auch noch alles so aus dieser Ecke kommend, sagen wir mal. Ne? Ich glaube, André Greipel auch. Also das ist ja nicht so, dass das, also ich glaube, dass es dem ehemaligen westdeutschen Rennradsport oder dem gesamtdeutschen Radsport anders ergangen wäre, wenn es nicht diese DDR-Schule gegeben hätte, ne? Und diese unglaublichen Talente, die da auch gefunden wurden und gefördert wurden.
Ja, ich glaube, da ist auch noch viel, also was ich so mitbekomme, ich bin natürlich jetzt auch kein Experte, aber weil da einfach auch die Infrastruktur noch nicht mehr gegeben ist, auch von den Bahnen her und so. Also das, wenn ich, also bei uns ist das ja relativ traurig, aber was ich so von den neuen Bundesländern mitbekomme, scheint da ja immer noch auch einfach der Bahnradsport und sowas ganz stark zu sein. Was, glaube ich, eine gute Grundlage ist für eine spätere Radsportkarriere.
Absolut, absolut.
Ja, und Hanka Kupfernagel wollen wir auch nicht unerwähnt lassen.
Ja, wobei ich mal, das weiß ich ja gar nicht, ob ich das so sagen darf und soll, aber ich hab sie mal einen Abend erlebt, wo sie am Nachbartisch saß und da fand ich sie nicht so sympathisch. Aber das ist ja so.
Ja, aber das schmälert ja nicht ihre Leistungen.
Nee, auf gar keinen Fall, im Gegenteil.
Nein, aber es spielt ja trotzdem mit. Also ich habe vor kurzem erst entdeckt, dass ich mit einem Menschen im gleichen Haus wohne, also ich im Seitenflügel und er im Vorderhaus, der unter anderem auch mal für Hanka Kupfernagel die Fahrradmechanik übernommen hat. Mhm. Also der ist jahrelang als Fahrradmechaniker mit verschiedenen Teams schon unterwegs gewesen, auch mit ihr. Und er meinte, sie ist einfach nur scheißprofessionell.
Ja, ich glaube, das trifft das ganz gut.
Und ich glaube, dass sowas halt, also ich finde das schon cool, weil das ist einfach, es geht, glaube ich, wirklich einfach erstmal um Professionalität. Und ich glaube, im Frauenradsport übrigens nochmal auf eine ganz andere Art als im Männersport, so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man halt auf so einer Schiene ist, dass wenn Leute einen dann halt mit persönlichen Augen angucken, dass das schnell als arrogant oder unsympathisch rüberkommen kann oder so, wenn man einfach nur da seinen Stiefel macht.
Und vor allen Dingen, wenn das in einem Kontext passiert, im Kontext einer Charity-Veranstaltung, wo dann auch andere Leute sind, die dann auch vielleicht mit Extrovertiertheit da eher auffallen und auf Leute zugehen und auf andere zugehen und wo man das als Betrachter dann diesen Unterschied noch deutlicher wahrnimmt, als wenn es jetzt in einem anderen Kontext wäre. Das muss man ihr zugutehalten.
Ich weiß es natürlich auch nicht ganz genau, weil begegnet bin ich ihr noch nie und bin jetzt auch nicht da so nah jetzt direkt am Geschehen auch dran oder da so tief auch drin. Ich würde aber trotzdem gerne die Gender-Frage da auch nochmal in den Ring werfen, weil das für den Frauenradsport ja auch immer noch wieder so ein Ding ist, dass dann geguckt wird, wie attraktiv sind denn da die Frauen eigentlich, die da fahren. So. Und ich weiß nicht, ob das im Männerradsport eine ähnliche Rolle spielt, ob man da auch dann Männer, die fahren, einfach toll findet, weil sie so super aussehen und die Leistung eigentlich gar nicht interessiert oder so, keine Ahnung. So. Ich kann mir vorstellen, dass das ab einer gewissen Bekanntheit einfach überlebenswichtig ist, wenn du das professionell einfach weiter betreiben können willst, dass du da auf eine ganz eben professionelle Schiene gehst und dich einfach auch von nichts irritieren lässt. Also ich weiß, ich weiß keine Einzelheiten, aber ich kenne noch von früher die Diskussion, als es die erste Tour de France für die Frauen gab, da wo dann gleich die Kommentare kamen in den Fahrerzeitschriften, ne, gab ja noch kein Internet damals, also noch nicht so weit verbreitet. In den Leserzuschriften, ja, voll gut, wenn die Frauen endlich ihr eigenes Rennen fahren. Da kann ich, falls ich mal Bein amputiert bin, kann ich ja da dann noch eine Radsportkarriere hinlegen. Und so weiter.
Das ist so grotesk,
und so weiter,
dass man das eigentlich nicht nur noch mal schlapplachen kann.
Ja, aber das ist ja genau die Zeit, in der Hanka Kupfernagel halt ihre Karriere angefangen hat. Das darf man nicht vergessen. Also da hat sich ja auch viel geändert in der Zwischenzeit, Gott sei Dank. Ja, ja. Also ich meine, ich kann wirklich mittlerweile viel besser mit viel mehr Männern einfach wirklich gut Fahrrad fahren. Und mal bin ich schneller, mal sind die schneller und wir haben aber trotzdem einfach eine gute Zeit zusammen und das ist einfach viel unprätentiöser und respektvoller geworden auch da drin. Ich weiß noch, wir sind einmal da Grunewald gefahren, hier die Havelchaussee eben, ne, so diese eine von den Berliner Hausradstrecken und mit einem Mann, glaube ich, und zwei, außer mir noch eine andere Frau dabei. Und wir zwei Mädels haben halt am Berg voll angezogen, weil wir dachten so, jetzt, wir müssen jetzt mal reintreten, so. Und er ist halt sein Training einfach nur gefahren, also deswegen einfach langsamer geblieben, Herzfrequenz und sowas, ne, ihr kennt das. Und rief dann noch von hinten, ja Mädels, zieht rein, los. Und das wäre halt noch vor, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren, ist mir das nie passiert.
Dann betrachte ich mich jetzt als jemanden, der, zum Glück, also man redet ja auch, oder man, es war ja dieser historische Begriff, die Gnade der späten Geburt und so weiter, dann habe ich zum Glück das Rennrad zu einem so späten Zeitpunkt erst das erste Mal betreten oder mich draufgesetzt, dass ich das schon gar nicht selber mitbekomme. Und für mich ist das auch wirklich zum Glück, also weitgehend, ob ich jetzt mit Männern oder Frauen fahre, das ist mir so Jacke wie Hose.
Naja, oder? Ich habe zwar ein bisschen später angefangen, also ich habe, wann habe ich angefangen? Ich glaube richtig mit Rennradfahren 2003 vielleicht. Und da war es erstmal so, dass es bei uns überhaupt keine Mädels gab sonst, die Rennrad fuhren. Zumindest keine, die mir je begegnet wären oder die sich je bei mir gemeldet hätten. Und meine Mutter hat damals, wollte mich damals auch nicht allein auf der Straße rumfahren lassen, weil ich war, wie alt war ich, 15, 16 sowas oder 14, irgendwas in die Richtung. Und sie rief dann erstmal beim Radsportverein an, beim örtlichen, und meinte, ja, also meine Tochter will gerne Radfahren, habt ihr da was? Und natürlich ganz charmant, nein. Also wir fahren 200 Kilometer und wir fahren einen 35er Schnitt, da hat die nichts verloren.
Da hätte ich aber auch nichts zu verlieren dann.
Nee, das Lustige ist, ich verstehe mich inzwischen sehr gut mit denen. Ich bin denen dann nochmal in einem anderen Kontext begegnet und da war das auch, seitdem ist alles auch sehr entspannt, aber so war das halt. Also man konnte, glaube ich, einfach mit Mädels nichts anfangen, auch in gerade vielleicht auch in meiner Gegend, wo einfach das wirklich überhaupt nicht verbreitet war, dass Frauen Rennrad gefahren sind.
Aber dann ist
da kann ich von ein paar Jahren früher noch ähnliche Geschichten. Ich bin 87 von zu Hause ausgezogen nach Hannover und dachte, also ich wollte Radsportprofi werden, ne, so. Okay. Und mein Vater wollte das immer nicht wegen dem Doping. Der meinte, du solltest kein Sportprofi werden, du machst nur deinen Körper kaputt, lass es, mach's nicht. So, mach was anderes. Fahrrad fahren, aber mach nicht Leistungssport.
Wenigstens war er klug genug zu sagen, nicht ist auf den kompletten Sport zu beziehen. Es gibt ja genug Leute, die dir sagen würden, werd kein Radsportprofi, weil als Radsportprofi machst du deinen Körper kaputt. Gehört er zu den paar Prozent, die schon klug genug sind zu sehen, dass es grundsätzlich der Leistungssport Körper kaputt macht.
Ja, und das war, wie gesagt, halt schon Mitte der 80er. Also das ist alles nicht neu, womit wir es hier zu tun haben. Naja, es ist auch ein bisschen problematisch, weil als Zuschauer bist du ja eigentlich Zuschauer von Gladiatorenwettkämpfen, wenn man das mal genau nimmt, weil die Leute machen sich da echt kaputt, ne, für die Leistung. Ja,
um das jetzt auf die Spitze zu treiben, und als Zuschauer wäre es mir eigentlich egal, ob die mit 25 oder mit 23 den Berg hochfahren.
Korrekt.
Ne? Genau. Also im Grunde genommen.
Gegenteil. Machen die sich, also man hätte eigentlich, würde eigentlich gern lieber sehen, die brechen jetzt mal voll ein und können da mal nicht so. Es würde die Sache eigentlich viel, viel spannender machen, als irgendwie zu denken, naja, die spulen das jetzt hier ab, wer weiß, was da im Hintergrund gedreht wurde oder nicht gedreht wurde oder ob sie einen Motor im Fahrrad haben oder nicht haben oder was weiß ich.
Ah, da notiere ich mir direkt zwei Fragen für gleich noch. Sehr gut. Danke fürs Stichwort geben. 87 Hannover.
Und genau, meine Mutter, die eigentlich immer, also ich bin ja in den 70er Jahren in so einer Kleinstadt aufgewachsen in Hessen, ne, so kurz vorm Vogelsberg irgendwie, und die hat immer dafür gekämpft, dass ich Hosen anziehen konnte. Das war echt ein Kampf, ja. Ich nicht gerne Röcke mag, so. Und meine Mutter hat gesagt, ja, Regine, du kannst keinen Fahrradrennsport machen, du sollst nicht auf dem Herrenrad fahren. Ich hab's nicht verstanden. Jedenfalls, ich bin von zu Hause ausgezogen nach Hannover und habe gedacht,
jetzt kannst du.
In 3 Monaten wäre ich 18, meine Eltern haben jetzt mal gar nichts mehr zu sagen, ich kann mir endlich das Fahrrad kaufen, das ich will, und sie sind ja auch in Gießen geblieben und ich war in Hannover, also ne, der ist jetzt mal Schluss hier mit Eltern und so. Und dann habe ich Vereine angerufen, habe gefragt, ob ich Mitglied werden kann, ob die mich trainieren können. Die meisten haben aufgelegt. Und die 2, 3, die ein bisschen freundlicher waren, die haben gesagt, naja, wir hätten schon einen Trainer übrig, wir würden dich auch gerne aufnehmen, aber auf was für Rennen sollen wir dich trainieren? Es gibt keine Frauenrennen. Mhm. So, und das war das Ende meiner Radsport-Profi-Träume.
Mhm. Zur falschen Zeit geboren.
Naja, mir fällt das immer öfter auf, so Menschen, die Ende der 60er, Anfang der 70er geboren sind. Das ist eine Generation, die immer zwischen den Stühlen sitzt. Wir haben, wir sind wahrscheinlich die ersten gescheiterten Rentner in dieser, wir sind wahrscheinlich die erste Generation, die wirklich, es gibt schon Altersarmut, das weiß ich, aber die Menschen, die derzeit in Rente gehen, sind noch nicht wirklich, teilweise betroffen, aber noch nicht ganz so hart. Wir sind No Future in dem Bewusstsein schon groß geworden und haben im Prinzip unser Berufsleben schon in dem Bewusstsein angegangen, dass wir keine Rente kriegen werden. Mhm. Ja. Und als dann Norbert Blüm da noch kam, irgendwie, ich meine, das war einfach nur noch lächerlich. Das hat eh schon keiner mehr geglaubt, schon damals nicht.
Ja.
Es ist nicht besser geworden. Naja, aber, ich komme vom Hundertstens ins Haus.
Das ist vielleicht aber auch aus der Sicht dieser Generation zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, das ist immer sehr, vielleicht wird, sprechen Jungs in 20 Jahren darüber, was sie heute nicht machen durften und in 20 Jahren machen dürfen, was dann wieder konträr genau andersrum so sein wird. Also ich glaube, sowas kann man immer erst aus der Retrospektive richtig bewerten und beurteilen.
Ja, nee, aber wir sitzen auch noch in anderen Sachen. Ne? Also mit dem Frauenradsport auch bin ich genauso, also einfach 10 Jahre zu früh geboren. Also Caroline, Glückwunsch. Ne?
Ich wurde ja auch abgewiesen, von daher.
Ja.
Ja, um die Karriere wäre es auch nicht geworden.
Du hast mehr Chancen.
Du bist ja noch Jungkind. gehen wir in die Richtung einfach. Du hast dann ja später in den Verein gefunden, Caroline, und konntest dann aber jetzt schon so in deinen, das sind ja dann auch die Teenager-Jahre, konntest du dann doch schon richtig mit dem Radsport anfangen. Also auch wenn es da nicht das Ziel einer Profikarriere irgendwie vor Augen hattest, aber zumindest so im Vereinswesen aktiv sein.
Ja, also was heißt aktiv? Also ich bin da, wo ich eigentlich dann in den Verein gefunden habe, bin ich eigentlich kurz danach weggegangen zum Studieren nach Erlangen. Aber bei mir ist es eher so, ich bin nicht nur die Selbstfahrerin. Bei mir fing das auch alles ein bisschen an. Ich bin auch ein bisschen so in die Amateurszene eben reingerutscht als Fotografin, Betreuerin, was auch immer. Ich habe dann die Leute auch einfach mehr auf den Rennen getroffen, wo ich dann fotografiert habe zum Beispiel. Oder habe dann auch ein bisschen mitgeholfen bei der Rennorganisation, wenn irgendwie eine Bergmeisterschaft oder so anstand. Aber so als Selbstfahrerin war ich jetzt auch nie der Vereinsmeier. Also da war ich schon meistens, wenn dann eher allein unterwegs oder dann, was auch nicht immer gut war, aber oft lustig, mit männlichen Lizenzfahrern unterwegs, weil ich die einfach kannte von den Rennen. Wo ich mir auch öfter mal gut wehgetan, oder wo mir gut wehgetan wurde von der Geschwindigkeit her, aber ja, man fährt halt mit den Leuten, die man kennt.
Naja.
Und, ja.
Aber das ist ja auch egal. Also weißt du, ob dir jetzt ein Mann dir wehtut auf dem Rennrad oder ob ich jetzt von irgendeinem von irgendeiner Dame hier in Köln abgezogen werde, da bin ich auch so.
Ich habe da ja auch kein Problem damit. Wie gesagt, also von daher ist es bei mir, glaube ich, kann ich jetzt wenig davon berichten, wie das dann wirklich als Vereinsfahrerin war. Sondern ich bin da wirklich ein bisschen rumgehüpft in der Amateurszene und habe da einfach viele Menschen kennengelernt und war so ein bisschen überall und nirgendwo dabei. Und war dann auch irgendwann bei einer Renngemeinschaft sportliche Leiterin, also bin eher den anderen Weg gegangen, nicht im Verein drin.
Den Weg des Offiziellen, also du bist so eine, wie heißt das denn, so Kommissärkarriere.
Funktionärin, ja.
Genau, das war das Wort, was mir nicht einfiel, Funktionärskarrieren. Genau. Ja, irgendwann wirst du die weibliche Antwort der Deutschen auf Thomas Bach oder so.
So, da weiß ich jetzt auch nicht, ob das so erstrebenswert ist, aber.
Ja, also beim Olympischen Komitee kannst du Geld und Ehre machen, bei der FIFA halt nur Geld, ne? Also musst du vorher entscheiden.
Ja, ob so viel Ehre beim Olympischen Komitee dabei ist, glaube ich, auch streitbar, aber
ja
wir werden sehen, wo es hinführt.
Brian Coxon kann sich warm anziehen. Der ist, glaube ich, im Moment der UCI-Chef, wenn ich das recht entsinne. Ich finde es ja super, wenn eine Dame da mal so ein. Ich glaube, die können da vielleicht. So komplett neuer, frischer Wind tut solchen Funktionärsveranstaltungen wahrscheinlich immer gut. Und ob das ein Mann oder eine Frau ist, ist dann auch egal.
Ja, aber ich weiß dann auch nicht, wenn es jemand auf die Position schafft, egal ob Mann oder Frau, dann ist der oder die, glaube ich, auch schon so weit sozialisiert, dass sie es eben dahin schafft.
Korruptiert, meinst du? Korruptiert. Korruptiert ist das Wort. Ja.
Adaptiert.
Ja.
Kommen ja auch nicht so einfach so Flüchtlinge rein, ne, in so einen Verein. Da musst du ja auch erst ordentlich integriert sein und adaptiert und erst dann kannst du da irgendwie was werden.
Ach, das ist alles schlimm. Wie war denn euer erstes Rennrad? Hast du eben, Regine, hast du es mal aufgeworfen? Was war dein erstes Rennrad? Campagnolo oder Shimano? Erste wichtige Frage.
105er.
Ah, sehr gut. Ja.
Das knüpft aber ganz schön an die Geschichte an mit Hannover. Ich habe nämlich schon während meiner Schulzeit im Fahrradladen immer gearbeitet, spezialisiert auf Einspeichen und Zentrieren. Ach. Und muss auch mal ein kleines bisschen angeben. Meine Bestzeit, Laufrad, komplett einspeichen, bis also fertig zentriert und auch nochmal nachgedrückt, ne? Also richtig, also ordentlich fertig. 18 Minuten.
Ach, soll ich dir was sagen? Sagt mir nichts. Hättest du jetzt gesagt 10 Minuten, hätte ich gesagt, hättest du jetzt gesagt 30 Minuten, hätte ich auch gesagt, das ist so für mich so ein abstrakter Wert, weil ich es noch nie selber gemacht habe. Ich glaube, das können alle Hörer, die jetzt selber schon mal ein Laufrad eingespeicht haben, 32 oder 36, werden jetzt sagen,
Also 18 Minuten ist schon eine saugute Zeit. Also wie gesagt, Einzelteile auf dem Tisch haben, alles zusammenstopfen. Paar Mal,
ich würde es gerne mehr honorieren.
Noch mal drücken.
Ja. Ich würde es gerne mehr honorieren, aber es ist so ein 18
ist
sehr, sehr flott, kommt aus dem Chat. Also da weiß es jemand zu würdigen.
Ja, also ist es wirklich schnell. Also normale Arbeitszeit, wenn ich jetzt mich nicht quasi wahnsinnig beeilt habe oder nicht sehr konzentriert bei der Arbeit war oder halt mal ein bisschen, man hat ja auch mal einen Kater oder so, dann war ich meistens so, 25, 30 Minuten ungefähr. Das ist so eine normale Zeit ungefähr. Mhm. Manchmal sind die Dinger ein bisschen bockig, dann brauchst du halt auch mal 45 Minuten. Aber wer länger braucht als 45 Minuten, ist auch schon wieder ein bisschen grenzwertig. So.
Könntest du solche Sachen, Caroline, an deinem Rad, also jetzt so nachzentrieren zum Beispiel, um jetzt mal das...
Also ich könnte es versuchen. Also ich kann grundlegende Reparaturen, also ich bin jetzt nicht total verloren, wenn irgendwas, wenn jetzt auf einer Radfahrt irgendwas wäre. Aber ich bin jetzt nie so tief technisch eingestiegen. Da bin ich wieder typisch Mädchen.
Hey, da bin ich auch typisch Mädchen.
Also weil mein Freund halt ein einfach richtig guter Schrauber ist.
Genau.
Und der mir auch schon zwei Räder aufgebaut hat. Und von daher schiebe ich dann immer die tiefen technischen Sachen, schiebe ich dann immer ihm rüber.
Ja, der freut sich ja bestimmt auch. Also ich könnte, ich habe mir immer mal vorgenommen, zur Zeit, als ich nach einem Fahrradladen halt war, den Zentrierständer mal zu missbrauchen, um ein altes, schon kaputtes Laufrad zu zentrieren, um mir das mal anzueignen. Und ich würde, im Falle der Fälle und im Notfall, ich wäre jetzt im Urlaub zum Beispiel, ich wäre der Einzige da auf der einsamen Insel, der das Rad zentrieren müsste, würde ich es versuchen, aber ich bin auch immer froh, wenn jemand anders das machen kann. Also ich bin da.
Ja. Genau, so ungefähr ist es bei mir. Also ich wüsste, glaube ich, ungefähr, wo ich ansetzen müsste, aber ob es dann gut wird am Schluss, ist die andere Frage. Ja,
ich gehe auch davon aus, dass ich es verschlimmbessern würde. Insofern, wenn wir drei die Tour machen würden, Regine, dann wäre klar, wer die Reparaturen übernimmt.
Also für die Laufräder, ja, das würde ich sofort übernehmen, auch für so ein paar andere Sachen natürlich, aber ich muss gestehen, ich war immer auf Kriegsfuß mit Schaltung einstellen. Jedes Mal, wenn ich das versucht habe, auch wenn mir wirklich Kollegen oder Chefs das noch so geduldig und freundlich immer wieder erklärt haben, hat hinterher immer schlimmer geschaltet als vorher.
Ja. Das ist bei mir auch so Try and Error. Also, und das führt meistens zu Error. Also.
Was ich hingegen wiederum gut konnte, waren Lager einstellen. Gehört ja auch ein bisschen noch zum Laufrad dazu. Ja, ne? Also beziehungsweise früher gehörte das dazu. Da hast du ja, wenn Leute dann kamen, Narbe kaputt, halt einmal alles aufgemacht, die Kugeln schön sauber gemacht, gefettet und alles wieder zusammengesetzt. Das ist ja eigentlich auch ganz gut, dass diese Zeiten vorbei sind, weil warum soll man Lager so bauen, dass man sie wechseln kann, weil sie sollen ja eigentlich nur dicht sein und laufen.
Ja, also ein Hoch auf die Systemlaufräder in dem Fall.
Ein
105er
Schaltung war dran? Mhm. Genau.
Welche?
Und und natürlich einer meiner ersten selbst eingespeichten Laufradsätze war damals noch so eine Mavic. Kamen die ersten dunklen Felgen raus, die ersten eluxifierten Felgen. Das war schon sehr cool. Und der Rahmen war ein Dacelli Reiseradrahmen. Und ich habe mir das als Rennrad aufgebaut.
Dacelli.
Die sind damals gerade pleite gegangen und ich habe so einen der letzten Rahmen abgegriffen.
Liebe auf den ersten Blick, so fängt die Seite an.
Total geil. Mhm. Genau. Und das Interessante war, das war ja ein Reiserad, das hat also einen siebten Geradeauslauf. Geradeauslauf sagt euch was.
Ja,
also das hängt ja in der Rahmengeometrie zusammen. Ne? Du musst, wenn du einen guten Geradeauslauf haben willst, halt einen großen Nachlauf haben, vorne bei der Gabel. Und mit dem dieser Nachlauf von der Gabel vorne, der spiegelt sich ja hinten auch wieder im Abstand vom Hinterrad, wo es eingehängt ist, zum Rahmen. Also es zieht sich dann nach hinten quasi durch den Rahmen durch, der Radstand. Und bei diesem ersten Fahrrad, da konnte man an der engsten Stelle zwischen Hinterrad und Sattelrohr, an der engsten Stelle, konnte ich meine Hand einmal flach durchschieben. Das war wirklich ein Reiserad.
Ja, also und damit konntest du freihändig stundenlang fahren.
Ja, natürlich, klar. Und richtig schnell. Und ich habe damals noch relativ viel, war ich auch unterwegs und auch immer mal wieder verreist. Und was ich tatsächlich gemacht habe und worauf ich auch noch ein bisschen stolz bin, ist, ich bin damals, ging das ja los mit dem Mountainbiken und ich war im Schwarzwald unterwegs. Und ich hatte dreifach drauf schon, eine Dreifachschaltung. Und ich glaube mit, weiß nicht, 6 Gängen oder 7 war damals, also war ja noch nicht so dolle viel, ne?
Ja.
Und bin dann im Schwarzwald diese ganzen Mountainbike-Trails gefahren mit meinem Rennrad. Und habe auch ein paar Mountainbiker im Regen stehen lassen. Aber was ich eigentlich richtig cool fand, war, ich hatte nie auch nur den kleinsten Millimeter Achter im Laufrad.
Da könntest du also stolz auf dein Werk sein.
Ja.
Aber ich habe jetzt ein Foto von deinem Rad gefunden.
Ach.
Ich muss ja, also jetzt als Ästhet muss ich an einem Punkt doch ansetzen.
Das gelbe Lenkerband.
Ja, das hätte ich jetzt noch entschuldigt. Also das hätte ich jetzt so als, ist Geschmackssache. Ja. Aber der schwarze Vorbau zum silbernen Lenker und silbernen Sattelstütze.
Du, soll ich dir mal was sagen? Das betrifft auch das gelbe Lenkerband. Ich bin damals so viel gefahren, das waren für mich einfach nur Verschleißteile. Ich bin dieses Fahrrad nicht ästhetisch gefahren. Also ich habe das heiß und innig geliebt. Es ist saugut gefahren. Und mir ist dauernd ist irgendwas kaputt gegangen, weil ich einfach viel gefahren bin und auch heftig gefahren bin und das Ding wirklich, also.
Darf ich kurz, im Chat wird nachgefragt nach dem Bild. Darf ich das verlinken?
Ja, bitte gerne. Du darfst auch gerne den Blogpost verlinken.
Habe ich schon gemacht.
Ja. Cool. Genau. Ja, aber
ein Vorbau, ein schwarzer Vorbau zu einem silbernen Lenker und silbernen Sattelstütze. Caroline, was als Ästhetin?
Moment, ich muss mir. Ja, ich.
Schwierig.
Oh ja, aber spannend.
Lenkerband, Verschleißteil, absolut bei dir. Ja, 100% d'accord. Aber der Vorbau. Und dann noch silbern, also die Gabel ist ja auch silbern unten, ne? Die Bremse silbern. Beziehungsweise dieses Alumat.
Also das ist wie mit jeder Beziehung, ja, zu einem Menschen, den andere vielleicht einfach nur, sagen wir mal, hässlich finden. Ja?
Nein, nicht.
Also mein erstes Fahrrad und ich, wir haben uns dermaßen heiß und innig geliebt. Ja? Mhm. Also diese Liebe steht wirklich über jeglicher ästhetischer Bewertung.
Das kann ich gerne, unterschreibe ich dir so gerne. Mein erstes Rennrad wurde mir geklaut.
Dieses Fahrrad wurde mir dreimal geklaut.
Und du hast es nur wegen des Vorbaus wiedergefunden.
Nein.
Wegen des Lenkerbands.
Nein, das war ja damals noch schwarz. Also ich habe ja alles halbe Jahr ein neues Lenkerband gebraucht, weil die dauernd kaputt gegangen sind. Deswegen habe ich einfach im Fahrradladen immer die genommen, die übrig waren und die keiner mehr kaufen wollte. Das waren halt dann wie so Farben. Aber
wie hast du es zurückbekommen nach den Diebstählen?
Also der erste war halt natürlich besonders schlimm. Ich habe mir eine Wohnung angeguckt in Hannover im IME-Zentrum. Das war damals ganz berüchtigt. Da haben sich dauernd Leute umgebracht. Und ich habe das Fahrrad zwar abgeschlossen, aber nicht angeschlossen. Ich war eine Dreiviertelstunde in der Wohnung, kam runter und das Fahrrad war weg. Und ich war damals so ein bisschen ESO-mäßig drauf. Und ich war irgendwie fest davon überzeugt, dass man, wenn man nur lang genug hinstarrt, wo etwas mal war, dann kommt das wieder. Das wird dann irgendwann wieder da sein.
Mhm. So.
Ich war ja auch schockiert, weil es weg war. Ne? Ich konnte das auch gar nicht fassen. Bin dann erst rumgerannt, habe geguckt, ob ich noch jemanden sehe. Dann bin ich um die Ecke zum Polizeirevier und die haben mich ausgelacht. Ja, so kleines, also, naja, 20-jährige junge Frau, die da kommt und mein Fahrrad ist geklaut worden. Den kannst du ja alles erzählen. Es wird hat niemand ernst genommen. So, dann bin ich wieder zurückgegangen und dachte, das kann einfach nicht sein. Und dann starrte ich da auf diesen Fleck, wo mein Fahrrad gewesen war und starrte und starrte. Und dann kam ein Mann vorbei im Blaumann mit einem Werkzeugkoffer, ging zum Aufzug, kam wieder zurück und sagte, suchen Sie was? Und dann meinte ich, ja, ich suche mein Fahrrad. Dann sagt er, was ist es denn für ein Fahrrad? Und dann sagte ich, ja, blaues Rennrad und so. Und dann sagt er, na, kommen Sie mal mit, ich arbeite da oben am 14. Stock in den Lüftungsanlagen. Das hat sich einer da hochgestellt, um es später aufzuknacken.
Ende gut, alles gut.
Dann hatte ich mein Fahrrad wieder. Aber ich sag's ja, man muss nur lange genug hinstarren, dann kommen die Dinge wieder. Also
du, ich starre schon seit 2 Minuten falsch auf die Tafel Schokolade von gestern. Ich hoffe, dass sich das bewahrheitet. Ich bin nicht ich teile deinen Optimismus nicht, aber wenn das bei dir geklappt hat, dann soll es bei mir auch klappen.
Es ist vielleicht nicht genau dieselbe, aber vielleicht die gleiche, die wiederkommt.
Ja. Zweiter Diebstahl?
Die anderen weiß ich nicht mehr so genau.
Aber war wieder da.
Muss ich sagen, die waren nicht so, das war auch nicht so spektakulär. Das war irgendwie, irgendjemand hat das um die Ecke gestellt und ich bin rumgegangen und habe es dann irgendwie wieder gesehen. Also kann man auch drüber streiten, ob man das auch als Diebstahl bezeichnen will.
Aber solange man den ersten Schock.
Es gab noch so ein paar Momente, wo es einfach weg war.
Ja. Solange der erste Schock irgendwie sagt Diebstahl, dann würde ich das auch gelten lassen, ja.
Ja. Also diese erste Geschichte war schon, hat uns schon sehr zusammengeschweißt, muss ich sagen. Ja.
Caroline, wo steht dein erstes Rennrad jetzt?
Jetzt weiß ich es leider nicht, weil meine Mutter hat es leider verschenkt.
Was?
Oh. Ja, es ist ganz traurig, aber
redest du noch
vielleicht
mit ihr?
Auch, ja, doch, hin und wieder. Aber es ist vielleicht auch besser so, dass es jetzt woanders ist, weil ich hatte auch ein wunderbares und ein wunderschönes erstes Rennrad. Das wurde mir geschenkt von einem Bekannten, von einem ganz lieben Freund meiner Eltern. Und das Problem war nur, also ich bin, nur kurz zur Einschätzung, ich bin circa 1,63 groß oder 1,62 und das Ding hatte Rahmengröße 63.
63?
Richtig. Und auch richtig schön mit Riemenpedalen und Rahmenschaltung. Also es war ein super schönes Rad, aber eben ungefähr dreimal so groß wie ich.
Ich glaube, der Chris, unser Podcast Chris hier, ich glaube, der hat 63, aber der ist auch 2 Meter groß.
Ja.
Da würde ich mich nicht mehr drauf trauen, mich drauf zu setzen.
Ja, also so entsprechend saß ich dann auch drauf. Ich erreichte die Pedale auch nur mit meinen Zehenspitzen. Also ich glaube, es gab auch lustige Zwischenfälle mit diesen Rahmenpedalen, weil ich habe ja auch nicht auf den Boden gereicht, wenn ich mal umgekippt bin. Das war schon ganz spannend. Aber was ich diesem Rad zugute halten muss, ich habe damit tatsächlich mein erstes Rennen gewonnen.
Yay!
Von daher hat es Funktioniert.
Wie ging das? Also Entschuldigung, damit möchte ich jetzt in keinem Fall irgendwie deine sportliche Leistung schmälern, aber jegliche Biodynamik. Im Gegenteil. Aber ich habe im Sportstudium ja auch ein bisschen Mechanik und so gehabt, ne? Also das widerspricht jetzt allem, was ich da gelernt habe.
Ja, ich habe sehr kräftige Zehen, wie es scheint. Das war auch kein riesiges Rennen. Das war, kennt ihr vielleicht noch, das Nürnberger Altstadtrennen. Da gab es das noch. Ja. Das war das Mini-Hobby-Rennen über 18 Kilometer. Oder waren es damals 25? Ich weiß es gar nicht. Da eben so zwei, drei Runden auf dieser Profi-Rennstrecke. Und ich habe auch überhaupt nicht gewusst, wo im Feld ich bin, weil das war eben eigentlich ein bisschen wie ein Einzelzeitfahren, weil die Felder waren da ziemlich versprengt. Von daher hatte ich auch keine Ahnung, ob ich jetzt vorn bin oder hinten oder was auch immer. Aber das war dann der Auftakt einer schönen Serie in Nürnberg. Also ich durfte dem Bürgermeister dann noch ein paar Mal die Hände schütteln in den nächsten Jahren. aber das auf jeden Fall, cool. Das erste Rennen hat mir eben dieses wunderhübsche, riesige Rennrad heimgebracht.
Ja, also wenn ich jetzt da, also wenn du neben mir gefahren wärst, ich hätte dich alleine deswegen vorgelassen, weil ich so ein schlechtes Gewissen hätte, schneller zu fahren.
Ja, nee, das Gute ist ja, mich musste eigentlich keiner vorlassen, weil das war wirklich Einzelzeitfahren. Also
Das war
ich habe so ein paar Liegeräder am Berg eingeholt, aber sonst bin ich, glaube ich, relativ wenig Leuten begegnet im Rennen.
Aber dann fragen wir jetzt natürlich direkt nach, was war dein zweites, dann hoffentlich passendes Rad?
Das zweite, das habe ich noch. Das ist ein wunderschönes Cannondale. Auch schon ziemlich alt. Damit hat mich meine Mutter dann irgendwann überrascht, als sie merkte, dass es doch was Ernstes ist mit mir und dem Radsport. Da hat sie bei einem Radhändler in Passau angefragt, ob der nicht irgendein gebrauchtes Rennrad irgendwo stehen hätte in meiner Größe. Und ich wusste davon nichts, dass sie sowas geplant hat. Und dann hat sie mich von der Schule abgeholt und hat gemeint, wir fahren jetzt wohin und du musst jetzt sagen, also ich habe jetzt eine Überraschung für dich, aber wenn es nicht passt, dann musst du sagen. Es muss wirklich passen. Es muss wirklich passen.
Wofür bist du zu dem Zeitpunkt ausgegangen, was das wird?
Ich habe keine Ahnung. Und dann waren wir dort und dann...
Ein Dirndl? Vielleicht? Ein Dirndl vielleicht? Es muss wirklich passen? Ich meine, da fängt man doch an nachzudenken, oder? Was das?
Ja, aber also die Fahrt dauerte auch nicht so lang. Also es waren vielleicht 5 Minuten von der Schule bis zu dem Radhändler. Aber als wir dann schon beim Radhändler vorfuhren, dachte ich schon so... Was ist jetzt los?
Endlich der Helm, auf den ich schon so lange
fahre. Ein Rennrad sein, ja. Und dann hat mir eben der Händler, der war von dem Rad, glaube ich, nicht so begeistert. Das hat er wohl von irgendeiner Kundin bekommen, die das Ding seit 5 oder 10 Jahren im Keller verschimmeln ließ. Und das hat dann gepasst und es war ganz wunderbar.
Konntest du dann anknüpfen an deine bisherige Karriere und auch dieses Fahrrad in Nürnberg zu einem Sieg irgendwie führen?
Ja, das war, glaube ich, mit dem Rad. Also ich habe zweimal in Nürnberg gewonnen und war einmal Zweite und einmal Dritte. Also ich hatte da auf jeden Fall, das Coole war bei dem Rennen immer, es war zwar unglaublich viel Startgeld für diese nur 20 Kilometer. Also ich glaube, man hat immer an die 30 Euro Startgeld bezahlt. Aber das Gute war, sobald man auf dem Podium war, hat sich's gelohnt, weil man dann die ganzen Sponsorengeschenke bekam. Damit habe ich dann schon immer ein bisschen gerechnet, muss ich sagen. Aber es hat sich immer gelohnt.
Ich hoffe ja, dass in den nächsten Jahren sich da ein bisschen die Infrastruktur für Altersklassensiege bei den Frauen etabliert, damit ich meine Rente aufbessern kann.
Ja, wer weiß. Also ich weiß nicht, also für mich stand es nie zur Debatte. Ich glaube, ich bin einmal bei so einem Jedermann-Rennen in den vorderen 30% angekommen, aber ansonsten, jetzt am kommenden Wochenende ist ja rund um Köln, ich frage mich, ob ich ein bisschen Geld für den Besenwagen einstecken muss, weil ich damit an sich an grenzender Wahrscheinlichkeit diesmal landen werde. Aber zum Glück muss ich mir
bei den Männern auch ein bisschen schwerer. Ist ja bei den Männern auch ein bisschen schwerer, weil die Konkurrenz größer ist.
Ja, aber das ist, also, weißt du, bei mir, ich messe das nur noch in, wie viel bin ich jetzt bei den letzten 20% oder bin ich bei den letzten 10% oder so. Aber ich glaube auch, dass es ja immer so im Leben so Phasen gibt, wo man für etwas mehr Zeit hat und mehr. Weil Radsport ist ja wirklich, im Prinzip kriegst du ja relativ einfach gerechnet hinten raus, was du vorne rein investierst. Also zumindest so im Jedermann-Bereich, wo wir uns bewegen. Und wenn man einfach weniger Zeit hat zu trainieren und jetzt irgendwie dieses Jahr vielleicht mit 1.500 Kilometer nach unten Köln reingeht, dann weiß man einfach, dass man da nicht genauso weit und gut landen kann wie vor 5, 6 Jahren oder 4 Jahren, wo man halt dann schon mit 2.500 oder 3.000 Kilometern reingegangen ist. Also da muss man
sich. Ich habe ja sogar mal versucht, bei rund um Köln tatsächlich auch mitzufahren. Ach. Das war dann diese tolle Ausgabe, wo alles abgesagt wurde wegen Schnee.
Nein. Ja.
Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Ich habe sie, glaube ich, ich habe sie hier schon mal zum Besten gegeben und wer sie kennt, der möge sie jetzt einfach weghören oder vorspulen, vorskippen. Ich war an diesem Tag da am Start und ich gehörte zu den wenigen Bekloppten, die da hingehen.
Ach echt? Vielleicht haben wir uns ja gesehen.
Bist du dann auch vom Start des Jedermann-Rennens in diese Turnhalle gebracht worden?
Ja, genau.
Ja.
Wir haben davor uns noch einen Spaß gemacht und haben dem Hans-Michael Holzer lustig gewunken in den Bus und er hat zurückgewunken und das war für uns das Highlight des Tages, bis wir uns dann in die Turnhalle verzogen.
Auf dem Weg vom Start zur Turnhalle hat es ja furchtbar geschneit, wie du dich erinnern wirst. Und ich bin da so lang gefahren und ich kannte die Halle vom Basketball, das war die Basketballhalle von Bayer Leverkusen, und bin auf dem Weg dorthin gestürzt.
Nein.
Ich bin einfach umgefallen wie ein Maikäfer. Also ich hatte 3 km/h, es war jetzt auch nicht schlimm. Also es lag Schnee und ich bin in den Schnee gefallen. Und es kam ein Sanitäter, der mich direkt aufpäppeln wollte und dachte, sonst was wäre passiert, dachte er zumindest, aber es war überhaupt nichts. Aber das Problem war, dass genau da, wo ich gestürzt war, die Fernsehkameras aufgebaut waren für die Übertragung des Profirennens, also des Starts. Und die hatten genau das aufgezeichnet und haben das dann irgendwie, ne, dann wurde die Fernsehberichterstattung gestartet und dann wurde erklärt, warum das Rennen irgendwie abgesagt ist. Und dann wurden die Bilder eingespielt, wie ich umgefallen bin. Und das hatte meine Frau wiederum zu Hause gesehen. Ja, und ich rief sie an, ganz klar aus der Halle, wo Caroline und ich offensichtlich beide saßen und uns nicht kannten. Und rief meine Frau an und meinte so, hier irgendwie eine Verspätung und so. Und dann meinte sie so, bist du eben hingefallen? Ich so, hast du das grüne Trikot an? Ich so, ja, dann bist du ihm hingefallen. Ja, warum sagst du nichts? Naja, kleiner Anekdote. Aber wir waren dann geile beide wohl überrascht. Ja, und es wurde seitdem noch mehrfach bei rund um Köln, wenn es ums Wetter ging, immer wieder eingespielt.
Also, gemein.
Ja. Naja.
Du bist wahrscheinlich einer der bekanntesten unbekannten Radfahrer Deutschlands.
Das stimmt. Und ich habe mit Arthur Tappert gesprochen, im letzten Jahr zu Rund um Köln, und saß bei ihm in der Küche und ein launiges Gespräch. Und dann habe ich ihm gesagt, weil im Beitrag vom WDR gab es zu diesem Aktuelle Stunde oder so, gab es einen Schnitt und dann wurde er eingeblendet, wie er sehr traurig da am Start stand, und dann Schnitt und dann auf mich, wie ich umfalle. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich das wäre, und da haben wir uns köstlich und haben ewig lange drüber kaputt uns gelacht. Ah, da warst du rund um Köln, das ist ja.
Ja, das war vor allem echt traurig, weil die Anfahrt war echt weit. Also wir hatten ja, glaube ich, 600 Kilometer Anfahrt. Haben in Chorweiler gewohnt, das heißt, wir konnten echt rüberrollern zum Start. Das war auch super. Mhm. Und dann, ja, fielen ja leider diese 20 Zentimeter innerhalb von 3 Stunden oder so.
Das war das erste und letzte Mal, dass es zu Ostern in Köln geschneit hat, wenn es dich nicht trifft. Ja. Wie sind wir da hingekommen? Ich habe übrigens mal geholfen, einer Dame in die Top 10 zu fahren bei Rund um Köln. Also wenn du nochmal irgendwie den Plan hast, dort zu starten, bist du gerne eingeladen, nur ich werde nicht mehr gut genug sein, um dich in die Top 10 zu fahren. Ja.
Ich glaube, du wirst mich immer noch einwacken können.
Hast du mal bei so Jedermann-Rennen hier in der Gegend, Regine, hast du da auch schon mal in Köln?
Nee, mich ist das wirklich, also ich bin 2003 nach Berlin gezogen und da gab es für mich einen totalen Bruch mit dem Radfahren. Mhm. Also eben vorher war das nicht so mit Jedermann-Rennen, also ich bin schon RTS mitgefahren und so, ne? Aber so richtig jetzt Jedermann-Rennen, gab halt die Cycle Classics dann irgendwann. Es war für mich nicht interessant, da bin ich im Bremen Fahrradkurier gefahren, da dachte ich irgendwie, nö, so das alltägliche Straßenrennen, das reicht mir, ich brauche das alles nicht, auch noch extra drauf irgendwie. Und dann ist der Radsport so ein bisschen eingeschlafen, ich habe dann andere Sachen gemacht, ich bin Auto gefahren, Motorrad gefahren, ich habe ganz viel geraucht und ich habe ganz viel gesoffen. Und dann bin ich eben in Berlin gewesen und habe hier keine Radstrecke gefunden. Also ich bin halt quasi fahrradsozialisiert im hessischen Mittelgebirge. Ich habe an einem Dorfrand gewohnt. Wenn ich Radfahren wollte, das hieß für mich aufs Fahrrad steigen und einfach der Nase nach los. Ne, du findest was Tolles. Und Hessen, muss man auch mal sagen, hat diesen unglaublichen Vorzug dieses sehr gut in Schuss gehaltenen Landwirtschaftswegenetzes. Mhm. Du kannst eigentlich überall irgendwo so Schleichwege finden, die auch immer irgendwo hinführen. Also in Hannover zum Beispiel war das immer schwierig, weil diese Landwirtschaftswege, die führen einfach nur zu drei Feldern und da ist dann Schluss. Und dann musst du wieder zurückfahren. Und in Hessen ist das eben so ein richtiges Wegenetz. Also da fahren ja dann auch öfter dann Autofahrer lang, ne, die dann halt die Steigwege kennen, obwohl sie eigentlich nicht dürfen. Aber man, das ist ja dann so ein tolerantes Miteinander, das man in Deutschland ja sonst auch nur eher selten findet, das sich da irgendwie breit macht. Und das war einfach super gut. Und ich hatte so zwei Berge immer in meiner Hausrunde drin und habe mich da ordentlich abgearbeitet. Und dann sitzt du mit sowas halt plötzlich in diesem großen, flachen Stadtmoloch und musst halt erstmal 20 bis 40 Minuten fahren, bis du überhaupt aus der Stadt raus bist. Und dann weißt du ja als neu zugezogener Mensch auch nicht, wohin denn raus, in welche Richtung, wo ist denn schön. Ja? Internet war damals auch noch nicht so, also Facebook und so, ne? Weil heute ist es total leicht, du kannst einfach in irgendeine Facebook-Gruppe rein und sagst dann einfach, wo gibt's denn hier schöne Strecken oder fährt jemand, nimmt mich jemand mit oder so. Es war ja 2003 alles noch gar nicht. So. Und dann ist das bei mir ein bisschen eingeschlafen mit dem Radfahren und erst jetzt so Ende 2013 ging das jetzt erst wieder los. Um auf die Frage zurückzukommen, eben, ich habe gar nicht, also die Chance gehabt, da groß in so ein Jedermann-Rennszene reinzugehen. Als sie sich entwickelt hat, bin ich nicht mehr so viel gefahren.
Würde dich das jetzt reizen?
Ja, ich überlege das immer und ich denke immer, boah, Regine, du solltest wenigstens mal ein Rennen fahren, weil du hast immer davon geträumt und jetzt bin ich aber auch schon in so einem Alter, wo ich mir denke, ne, vielleicht machst du dir dann aber auch dein Jugendselbstbild von dir als Radprofi kaputt, weil du einfach nicht mehr so gut fährst. Ja. Ich weiß nicht.
Ja, also ich kann da nur jetzt motivieren zu, ne? Du machst ja nichts kaputt, weil du weißt ja eh, du hättest es ja damals geschafft, die Umstände waren nur halt nicht da. Und wenn du es jetzt nicht mehr schaffst, dann hättest du es ja damals trotzdem erschaffen können. Ich würde das ganz gelassen angehen.
Ja, ich wollte gerade sagen, komm mal in mein Alter, aber du bist davon ja auch nichts so weiter.
Ja, ich bin ja sozusagen in anderer Hinsicht hier der Jüngste, weil ich habe von uns allen dreien am spätesten mit dem Radsport überhaupt erst angefangen. Ich habe erst, sorry, ich glaube.
Wann hast du angefangen?
Ich glaube 2005, 2006.
Ja, so. Aber dann auch nicht so viel später als ich.
Ja, aber in meinem
Also ich bin zwar davor, also ich bin schon, also meine Radsportkarriere fing ja eigentlich an mit Jan Ullrich. Da war ich ungefähr 7 und war ganz furchtbar verliebt in Jan Ullrich damals. Und danach bin ich ganz furchtbar motiviert mit meinem Kinderrad quasi, da habe ich den Lenker umgedreht und habe dann gesagt, jetzt habe ich auch ein Rennrad und bin dann so eine 2-Kilometer-Runde immer wieder rumgefahren. Aber also ich habe ja auch, also mit dem richtigen Rennrad, das dann auch gepasst hat, das habe ich, glaube ich, auch erst 2006 bekommen. Ich weiß nicht, ob man das davor wirklich als sportliche Rennradfahren bezeichnen kann.
Du hast das Rennen in Nürnberg gewonnen. Wenn man damit so ein Riesending rumfährt. Du hast das Rennen in Nürnberg gewonnen vorher schon, ja. Und du musst das auch immer prozentual, wenn du in Regines und mein Alter kommst, dann wirst du auch sehen, dass manche Sachen man ja immer an prozentuale Lebenszeit betrachtet. Ne? Von 2006 bis jetzt sind 10 Jahre, das ist aber in meinem Gesamtleben 25%, während du ja dann mit 15 aus dem Rennrad gestiegen bist und seitdem erst, also hast du 50% deines Lebens schon auf dem Rennrad verbracht. Das ist ganz einfache Mathematik, dass ich der Jüngste auf dem Rennrad sozusagen bin.
Ich gehe ja auch bald auf die 50 zu, da lässt sich das mit den Prozenten auch leichter rechnen.
Ja, genau. Davon mal ganz abgesehen, dass das einfacher fällt. Nee, aber wo wollte ich hin? Weiß ich nicht mehr. 2006 angefangen, der Jüngste auf dem Rad. Egal.
Darf ich mal gerade die Verwirrung nutzen und Jan Ullrich aufgreifen?
Immer.
Dieses unsägliche Ken Jebsen-Ding.
Ja,
ich muss wirklich gestehen, ich habe es mir nicht angeguckt. Ich halte das echt nicht aus. Also, und ich habe es auch nirgends verlinkt, ja. Aber ich habe auf Jan Ullrichs Facebook-Seite mir die Kommentare dazu ein bisschen verfolgt. Und könnt ihr euch ja denken, das ging hin und her, ne? Die Pro Jan Ullrich und Ken Jebsen Leute alle so, oh, so ein aufrechter Mann und wie schön, dass der endlich mal Stellung bezieht und so ehrlich das Interview und endlich mal keine Lügenpresse und so, ne, bla bla bla. Und die anderen halt, was? Oh, Jan Ullrich und wie kannst du nur? Und er hat wohl, ich weiß nicht, ob er mittlerweile Stellung dazu bezogen hat, aber ich habe nichts gefunden. Und Der hat echt jeden Pro-Kommentar, alle, die ihm zugesprochen haben, hat der geliked. Jeden verfickten Pro-Kommentar. Ich meine, was ist das denn?
ich glaube, also ich kannte Ken Jebsen noch nicht mal. So hab mir danach so 1, 2, 3 Artikel darüber durchgelesen und dachte mir auch so, what? Ich glaube, Jan Ullrich ist seit 2003, ich glaube zumindest, seit er das erste Mal das Team Telekom verlassen hat, so sehr von schlechten, beratenden Menschen umgeben und nicht nur von einem, sondern von einem und dem nächsten und dem allernächsten und dem wieder dritten, vierten, nächsten. Diese Geschichte war auch etwas, wo ich überhaupt nicht, da fehlt mir auch, ich glaube, wie ist man da reingeraten, habe ich mich gefragt. Ja. Also wie kommt man denn?
Das ist aber auch immer das, was ich mir denke, ich entschuldige das, weil ich glaube eigentlich, dass Jan Ullrich bestimmt ein sehr netter Mensch ist, aber ich glaube auch, dass der sehr viele Menschen um sich herum hatte, die einfach aus seinem Erfolg Kapital schlugen und die ihn einfach auch echt schlecht beraten haben. Hoffe ich zumindest, dass das nicht von ihm selbst kommt, also so gewisse Sachen.
Also wenn mir das so aufstößt, dann ist das ja für mich jetzt auch nicht irgendwie eine Aburteilung von Jan Ullrich oder so. Ne? Mhm. Das ist ja klar. Ich meine, er ist ja auch eine prominente Figur und ich finde das ein bisschen ähnlich auch wie mit Hanka Kupfernagel, also was wir vorhin schon hatten, ne? Dazu denken, man kann solche Menschen persönlich beurteilen. Das ist nochmal ein ganz anderer Schnack, weil die sind da in der Liga und sind da kommunikativen Anforderungen auch, müssen die sich stellen. Das können wir, glaube ich, so erstmal gar nicht nachvollziehen, was da teilweise dahinter steckt. Also insofern wäre ich mit sowas sowieso immer vorsichtig. So.
Ich hab mit Jan Ullrich mal an einem Abend in der Kneipe gesessen, mit, sagen wir mal, 15 anderen Menschen, so unter anderem auch so schräg gegenüber am Tisch. Und da habe ich einen ganz anderen Jan Ullrich auch kennengelernt, als ich ihn, kennengelernt ist auch das falsche Wort, aber ich habe ihn anders erlebt, als man ihn jetzt zum Beispiel in Interviews und so weiter erlebt. Er hat da ganz offen und ehrlich, der kam und kommt ja in Interviews auch immer so ein bisschen selbstherrlich dümmlich, würde ich mal ganz böse sagen, manchmal oben vor. Und das war überhaupt nicht der Fall. Das war ein sehr spontaner, sehr, sehr, wie heißt das Wort? Spontan, genau, das spontan bringt mich ein. Sehr spontan, schlagfertig und so. Also ich war sehr, sehr verblüfft und umso mehr verblüffen mich solche Nummern, weil ich glaube einfach, der kannte den wahrscheinlich genauso wenig, wie ich ihn vorher kannte, weil solche Sachen kriege ich, ich will mich einfach damit sowas möglichst wenig umgeben. Aber ich war genauso schockiert, ja. Auch diese Geschichte mal mit dem unter Alkohol irgendwelche Unfälle bauen, da frage ich mich auch immer, mein lieber Herr Gesangsverein, das würde man ja sonst jemand anderen auch nicht entschulden.
Ne? Also cooler fand ich ja, ich glaube, ich hatte vorhin schon mal anklingen lassen, dass ich sehr, sehr gut bin im Scheitern und Scheitern ist eine großartige Sache, wenn man es kann. Ich habe wirklich eine, glaube vor einem halben oder dreiviertel Jahr ging ein Interview auch durch dieses soziale Internet, wo Jan Ullrich sehr, sehr offen über sein Scheitern gesprochen hat. Und das fand ich sehr cool übrigens. Das fand ich richtig geil. Mhm. Und da dachte ich auch, wenn jemand im Radsport über Scheitern sprechen kann, dann ist es Jan Ullrich. Und das hat er da gemacht und das hat er richtig gut gemacht. Mhm. Das fand ich total geil. Ich habe das gelesen und dachte so, wow, Hut ab. Einfach cool.
Genau, und das sind dieses ich will nicht sagen ambivalent, aber das sind diese zwei Gesichter ist schon übertrieben, aber das sind so zwei Facetten von dieser Persönlichkeit, wo ich dann mich auch über die eine immer sehr oft freuen kann und bei der anderen immer wieder nur mit dem Kopf stünd und mich umdrehe. Und das ist, ich habe manchmal ein Gefühl, dass er mit dem Hintern umtritt, was er vorne aufgebaut hat.
Ja, das trifft auch so ein bisschen mein Gefühl. Ne?
Und das ist schade, weil eigentlich war es und ist es ja ein sympathischer Vogel, oft genug gewesen.
Das war halt auch, also nachdem ich das so ein paar Tage habe sacken lassen da mit Ken Jebsen und so, dachte ich irgendwie, aber eigentlich ist das ist halt dieses Scheitern. So, ne? Und also in Ungarn zum Beispiel, da gibt es irgendwie so Heldenverehrung, nicht für Helden, die irgendwas ganz besonders Großes geschafft haben, sondern die sehr, sehr viel dafür eingesetzt haben, etwas zu schaffen und es dann nicht geschafft haben. Und das ist nicht dumm, ja, solche Menschen zu verehren, also mythisch oder legendär zu verehren, so, ja. Und anscheinend für Deutschland ist das Jan Ullrich oder auf jeden Fall für den deutschen Radsport. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen anderen prominenten deutschen Menschen gibt, der das so konsequent macht. Er setzt ja auch immer wieder viel ein.
Mhm. Ja, und Der ist sich halt auch für viele Sachen nicht so schade. Also ich habe jetzt hier in Köln um die Ecke, ist die Universitätsklinik. Und dann gab es so eine Benefizveranstaltung, relativ klein, das nannte sich, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, da ist man vom Siegerland irgendwie mit dem Fahrrad hier hingefahren, zahlte einen 10er oder einen 20er. Und das ging dann direkt in die Klinik für Kinder, Herz, Klinik, bla bla. Und beim ersten Mal waren das halt irgendwie so 20 Personen und beim zweiten Mal waren es 30. Und beim nächsten Mal ist Marcel Wüst mitgefahren und danach hat beim vierten Mal, glaube ich, dann hat der Veranstalter einfach Jan Ulrich angefragt und der ist dann gekommen auch. Und er hat gesagt, ja, ist für eine Kinder und eine gute Sache und so, klar, warum soll ich das nicht machen? Und auch jetzt, dieser, ich finde diesen Begriff sehr blöd, aber volksnah, das ist total nett und freundlich und so. Und das sind halt diese zwei.
Ja, ich glaube, das war ja auch einfach so ein bisschen sein Erfolgsgeheimnis, warum ihn auch so viele so gern mochten und mögen, weil er eben kein abgehobener Held war. Mhm. Also, das war ja, glaube ich, schon auch das, warum er so diese Fallhöhe überhaupt erstmal erreichen konnte.
Weil ich, ich meine, das ist so ein bisschen auch das, was ich vorhin meinte, mit diese Menschen bewegen sich dann ab einem gewissen Prominenzgrad oder Bekanntheitsgrad da in Sphären, die, was wir, glaube ich, gar nicht mehr nachvollziehen können. Mhm. Und wie da teilweise auch mit ihm umgegangen wurde oder was ihm da aus der breiten Masse auch entgegengeschlagen ist, teilweise an Reaktionen. Das sind auch Dinge, von denen wir, glaube ich, überhaupt nicht einschätzen könnten, wie wir damit umgehen würden.
Ja, wie sehr das einen mitnimmt.
Ja. Das kann man, also man denkt dann immer, das sind doch Promis und die sind doch gemacht oder eben auch, ne, die haben ihren Beraterstab und so weiter, aber das hat auch seine Kehrseiten, weil unter Umständen musst du dich auch persönlich gegen diesen Beraterstab durchsetzen können und das können halt vielleicht andere und Jan Ulrich kann es halt vielleicht nicht oder es sind dann wirklich zur falschen Zeit die falschen Menschen und der packt es dann nicht, da sein eigenes reinzudrücken oder was auch immer, ich habe keine Ahnung, aber das sind glaube ich, Anforderungen, also wo wir quasi unseren Idolen auch Vorwürfe machen, die so überhaupt gar nicht gerechtfertigt sind und auch völlig an deren Lebenswelt vorbeigehen, aber umso verletzender sind, weil in dem Moment, wo sie halt ihre Leistung wiederbringen und wieder so sind, wie die Leute sie sehen wollen, da werden sie dann irgendwie wieder hochgejubelt.
Vor allen Dingen, wenn es
dann das ist echt eine Scheißsituation. Also ich möchte da nicht drin stecken. Ich bin deswegen immer noch froh, dass mein Vater gesagt hat, nee, geh nicht in Leistungssport. Ja.
Und vor allen Dingen, wenn es dann noch so Personen sind, die vielleicht auch so aus dem persönlichen Bereich ein Päckchen mit sich bringen, ne? Sei es so von der Biografie, also er hatte es ja, von der Biografie war es ja auch nicht immer unbedingt einfach. Vater nicht da, sehr früh von zu Hause weg und. Mei. Aber nichtsdestotrotz ist er entschuldigt, das nicht besoffen Auto zu fahren.
Oder Ken Jebsen ein Interview zu geben.
Ja, darauf können wir uns einigen. warte mal, ich hab so viele Punkte. Ich hatte ja eben, hatte ich das gesagt, notiert. Ja, den Ablaufplan habe ich euch ja vorher schon gesagt. Das ist immer nur so ganz, 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 ganz grob. Genau, was mich interessiert, weil wir jetzt gerade beim Profisport ja auch so ein bisschen sind, dann ziehe ich das jetzt einfach mal vor. Giro d'Italia, habt ihr den verfolgt ein bisschen? Ein bisschen viel, ein bisschen gar nicht?
Das ist so ein Männerrennen, oder?
Ja, das ist so ein Männerrennen.
Ach so.
Ja, mich interessieren auch Frauenrennen. Ich gucke auch Frauenrennen, wenn ich die Zeit dafür habe und wenn mich das
Rennen
interessiert.
Ich musste den Giro d'Italia schon so viel angucken, weil es halt keine Frauenrennen gab. Ja. Ich muss aber zu meiner Ehrenrettung sagen, ich sitze hier tatsächlich in einem T-Shirt vom Giro d'Italia, als der mal in Groningen losfuhr. Da war ich nämlich bei der Eröffnungsetappe dabei. Ich habe ja in Bremen gewohnt, da war es nach Groningen nicht weit und habe mir das mal da alles angeguckt und habe heute tatsächlich, ist wirklich Zufall, dieses T-Shirt an. Aber das ist so fast alles, was ich derzeit zum Giro d'Italia sagen kann.
Aber dann
jetzt
kannst du...
ein bisschen still.
Ja. Ja, aber du kannst ja trotzdem eine Meinung dazu haben, wenn man das erklärt, worum es geht oder was meine Frage ist. Caroline, ich kann mir den Namen immer nicht merken. Kannst du ihn aussprechen? Ich vergesse es immer wieder.
Der bis kurz vor Schluss im rosa Trikot.
Der Holländer, genau.
Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie man ausspricht.
Krauswijk, genau.
Keine Ahnung.
Krauswijk. Ich habe mir vor jeder Sendung, die wir gemacht haben und wo ich den Namen aussprechen wollte, mir dreimal auf YouTube den Namen angehört, damit ich es auch nicht falsch mache. Krauswijk, er ist ja in der entscheidenden Situation oder in der vermeintlich für das Rennen entscheidenden Situation gestürzt. Man streitet noch oder ich habe es selber für mich auch noch nicht schlussendlich entschieden, ob es ein Fahrfehler war oder Pech. Whatever, entweder das eine oder das andere. Nibali war vor ihm und hat attackiert. Hätte man nicht warten müssen? Hätte niemand die warten müssen auf Coursework. Deine Meinung?
Ich muss sagen, ich habe den Giro auch nicht ganz viel verfolgt. Mhm. Also ich bin beim Profisport, ich finde es immer schön, wenn ich eine Etappe mal irgendwie angucken kann, wenn da auf Eurosport gerade was läuft, wenn ich frei habe. Aber ich bin jetzt auch nicht ultra tief im Profisport drin, aber ich glaube, dass Nibali schon recht hat, wenn er quasi seine Stärke einfach ausspielt, die Abfahrt, mhm. weil er gilt ja, glaube ich, sogar als der allerstärkste Abfahrer im Feld.
Zu einem, daher, gehört definitiv zu den besten, ja.
Genau, von daher wäre er ja blöd, wenn er da seine Stärke nicht ausspielt und natürlich auch darauf setzt, dass die anderen die Abfahrt nicht so runterkommen wie er. Mhm. Aber ich weiß nicht genau, wie die Situation jetzt war, aber ich glaube, so wie ich es mitbekommen habe, sind ja die anderen, die hinter Nibali waren, genauso weitergefahren, mhm. als alle schon vom Sturz wussten. Also ist schwierig. Ob er jetzt natürlich sagt, ja, wenn der nicht Radfahren kann, kann ich ihm auch nicht helfen.
Mich interessiert es deswegen, weil ich selber für mich auch noch nicht entschieden habe. Also ich weiß es auch nicht so richtig, was ist jetzt das Richtige.
Aber ja, wie gesagt, also ich denke mir, da kommt dann wieder mein Gesamtbild von Nibali rein. Also ich kenne ihn jetzt nicht natürlich und habe auch keine Ahnung. Ich habe nur immer so von ihm mitbekommen, dass er jetzt generell nie so der Verfechter von Fahrersicherheit war. Mhm. Von daher passt es so ein bisschen einfach zu meinem Gesamtbild. Also ich glaube, man kann ihn nicht verurteilen, dass er weitergefahren ist, wenn er sich einen Vorsprung rausgefahren hat in der Abfahrt. Andere hätten vielleicht gewartet, ich weiß es nicht.
Ja, ich weiß auch nicht. Also Nibali hat bei mir letztes Jahr bei der Vuelta war es ja, oder bei der Tour, wo er sich am Auto festgehalten hat und dann auf einmal mit 60 km/h am Feld vorbei. Da hat er halt so viel Kredit verspielt.
Schon irgendwie eine coole Aktion, dass er sich das
traut. Ja, das ist einfach, ja, aber das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist wie wenn ich das Polizeiauto vorm Revier klaue. Ja. Also, das muss ja einem, also das ist an Dummheit nicht zu überbieten. Das
fand ich irgendwie wieder lustig. Aber es ist natürlich überhaupt nicht sportlich und es hat natürlich nichts damit zu tun mit dem fairen Radrennen.
Ja, genau, es hat eine Komik, aber das zeigt auch, dass man vielleicht manchmal in so Rennsituationen einfach auch den berühmten klaren Kopf nicht wahren kann. Wenn einfach Sachen macht, die man wirklich so mit 2 Minuten, 20 Sekunden nachdenklich machen würde. Aber, also du sagst, man kann es ihm nicht so wirklich zum Vorwurf machen, wenn er seine Stärke ausspielt. Hast du es mitbekommen, Regina, dass du da eine Meinung zu haben kannst oder sagst du, nee, zu unsicher?
Also während ich euch zuhöre, fallen mir 2 Sachen ein. Ich glaube, dass dieses Fahrerfeld, das da unterwegs ist, ich nehme das wahr als eine relativ intime Gesellschaft, die auf ein paar Jahre da zusammen ihren Beruf ausübt. Sie machen es ja berufsmäßig und du wächst halt irgendwann in eine gewisse Klasse da einfach rein und bist da drin und da bist du ein paar Jahre drin. Ich weiß nicht, vielleicht 5 Jahre, vielleicht 8, vielleicht auch mal 12 Jahre, aber das ist relativ, also es ist absehbar, ne? Da ist auch irgendwann Schluss. So. Und da fährst du einfach eine gewisse Klasse von Rennen und du weißt vermutlich, also ist mein Bild, nach 2, 3 Jahren, wer fährt da was? Wer ist im letzten Rennen wie gefahren? Wie verhalte ich mich wem gegenüber? Der ein oder andere hat bei dir vielleicht noch einen persönlichen Gefallen offen, whatsoever. Also ich glaube, dass die sich quasi beruflich da unter sich ähnlich bewegen, wie wir uns beruflich mit unseren Kollegen auch bewegen. Und ich nehme an, dass die relativ gut wissen, was sie tun, wenn einer stürzt und sie fahren weiter oder wenn sie dann doch mal da mit dem Auto so vorbeiziehen oder so. Ich glaube, dass denen das auf eine gewisse Art klar ist. Das sind vielleicht trotzdem so Spontanreaktionen, aber die machst du, glaube ich, nicht nur einfach so, sondern da irgendwas wird da sein. Irgendwas werden sie sich dazu denken, was wir einfach nicht begreifen können, weil wir das anders wahrnehmen.
Ja.
So. Also insofern glaube ich, dass es schwierig ist, diese Frage von außen so halt überhaupt zu beantworten. Also was ist dann sportlich? Weiterfahren oder nicht? So. Das Zweite, was mir dazu natürlich sofort einfällt, passt auch wieder hervorragend zu Jan Ullrich, Lance Armstrong. Ja. Dieser Typ, der hat wirklich eine ganze Generation von Radsport einfach kaputt gemacht, indem er nicht nur eben dieses Doping gemacht hat, sondern auch die Kommunikation im Feld, im Fahrerfeld, durch seine permanenten Klagedrohungen und Beeinflussungen im Vorfeld einfach komplett kontrolliert hat. Mhm. Ich fand den schlimm, ich fand den wirklich schlimm. Und da gab es ja auch mal was, ne, wo Lance Armstrong war gestürzt und alle haben Ulrich hinterher gefragt, warum bist du nicht gefahren? Warum bist du nicht weitergefahren? Und Ulrich hat gesagt, es ist unsportlich. Und es war aber auch irgendwie klar, dass Lance Armstrong halt auch einer ist, der sowas dann halt auch einfach verfolgt und da hartnäckig ist, ja. Und dann sagt, ey, ne, wenn du dann das nächste Mal stürzt, dann ich auch oder sowas, ja. Und das finde ich einfach dann nicht mehr okay.
Ich überlege gerade, es gab die Situation, wo Jan Ulrich damals, sieht leider lustig aus, wo Jan Ulrich ins Flussbett gefallen ist. Und zwar Abfahrt, eine Linkskurve und er ist einfach geradeaus weiter und landet im Flussbett. Es ist sehr lustig, dass seine Frau oben an der Brücke steht und mit dem Kopf schüttelt. Ja, genau. Und ich meine, mich erinnern zu können, ich hoffe, dass irgendjemand dem Chat sich an die Situation genau erinnern kann, dass Lance Armstrong mit ein paar anderen Fahrern vorgefahren war, also vor ihm war, und dass die es nicht ausgenutzt haben. Also es hat zwar ein paar Minuten gedauert und Jan Ulrich wurde wieder rangefahren, aber sie haben die Situation nicht insofern ausgenutzt, als das nicht dort attackiert wurde. Also ich glaube so...
Wie, also Lance Armstrong hat sich da selber auch dran gehalten. Muss man ihm zugute halten vielleicht. Ja.
Ich meine, also er hat mit Sicherheit gegen sehr, sehr, sehr viele Spielregeln der Fairness verstoßen, aber ich glaube dieses Gentleman's Agreement oder wie man es auch immer nennen mag oder so die ungeschriebenen Gesetze des Pelotons, dass er sich da zumindest in dieser einen Situation dran gehalten hat.
Da kann ich mir aber auch ein bisschen bei ihm vorstellen, dass das auch Kalkül war.
Absolut.
Dass er sagt, gut, warum soll ich mich in der Öffentlichkeit so darstellen, wie ich bin?
Absolut, was der Beweggrund dafür ist, dass sich daran zu halten. Das steht jetzt auf einem anderen Blatt. Ne? Und dass das vielleicht dann aus Kalkül und nicht aus...
Ja, weil ich glaube, das war auch jetzt keine ultra-rennentscheidende Situation, soweit ich mich erinnere.
Ich kann mich nicht erinnern. Also jemand aus dem Chat kann sich erinnern, der soll mal vielleicht noch sagen, ob das also meine Erinnerung da richtig war. Was du am Anfang meintest, war ja die Situation, wo Lance Armstrong mit dem Rennradlenker in dem Tour de France Jutebeutel einer Frau hängen geblieben ist. Und wo Jan Ulrich mit, ich glaube, Joseba Beloki war da noch bei, oder ein anderer Euskartellfahrer, wo die dann auch gewartet haben. Aber was anderes hätte Jan Ulrich eigentlich machen können?
Ich kann mir vorstellen, dass Jan Ulrich in der Situation gewartet hätte, in der Nibali war. Kann ich mir schon gut vorstellen, ich weiß es nicht.
Ja, also hätte ich jetzt spontan...
Ich würde schon sagen, dass es viele Fahrer gibt, die dann schon gewartet hätten, aber ich weiß jetzt nicht, ob man Nibali dann vorwerfen kann, dass er nicht gewartet. Also ich glaube, das ist immer einfach viel persönliche Entscheidung. Und wenn sich jemand dafür entscheidet, dann muss man das wertschätzen und darf das auch loben. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man dann jemanden verurteilen darf, weil er eben seine Stärken ausnutzt, wie gesagt. Also ich weiß es nicht. Das ist schwierig.
Aber ja, und vor allen Dingen ich glaube auch, wie gesagt, bei Nibali ist ja die Sicherung schon mal durchgebrannt bei diesem Lift, den er da im Auto mit hatte. Und vielleicht ist er so ein Heißsporn, aber ich werde den Thomas, der im italienischen Radsport ja nochmal genauer mehr zu Hause ist, als ich es bei weitem bin, mal befragen, was er davon hält. Er war ja immer schon unser Italien-Experte für den Profi-Radsport.
Ich finde auch, dass man es nicht eindeutig beantworten kann, weil eben auch immer diese Fragen eine Rolle spielen. Was steht da für jemanden insgesamt auf dem Spiel und wie hoch ist gerade der Konkurrenzdruck im Feld? Also wenn du deinen Sieg oder deine Saison vielleicht relativ sicher eh schon in der Tasche hast und du weißt genau, das wird sich hier alles ausgehen, dann mal zu warten, ist dann zwar eine schöne Geste, aber kostet dich ja nichts. Mhm. Ja, wenn es da wirklich um eine harte Konkurrenz geht, die auch wirklich dann wirklich entscheidend ist, Gesamtsieg entscheidend oder über, weiß ich noch, andere Aspekte in dieser Radsportkarriere oder in diesen Settings entscheidet, dann auf jemanden zu warten, finde ich nochmal ein ganz anderes Gewicht, als wenn du es dir eh leisten kannst.
Wenn man es auf die Spitze treiben möchte, war es in dieser Situation so, dass es um Nibali um alles ging. Und es ging für ihn darum, dass er in ganz Italien schlecht dastand, weil er den Giro nicht wie vorher gemutmaßt hat, relativ sicher. Er gehörte natürlich zum engsten Favoritenkreis und zu dem damaligen Zeitpunkt war er fast schon abgeschrieben und war dann wieder auf dem Weg, sich zurückzukämpfen. Und in diese Situation war mit Sicherheit eine der Schlüsselstellen, warum er den Giro dann gewonnen hat. Darüber hinaus geht es für ihn noch mehr. Wahrscheinlich darum, ob er beim Team im Astana im kommenden Jahr, was für eine Rolle er spielen wird, weil es war ja auch jetzt so der interne Zweikampf, sein großer interner Gegner auch, Aru, der ja bei der Tour den Kapitän machen wird. Ne? Wer wird von den beiden in der kommenden Saison sozusagen der große Kapitän bei Astana sein? Also um viel mehr kann es gar nicht gehen als in der Situation. Und klar kann man daraus dann, so Schluss, kann man es als Entschuldigung, oder nicht als Entschuldigung, aber als bessere Erklärung dafür ins Feld führen. Aber andererseits, weißt du, so ein Gentleman Agreement oder sowas, nein, das Trikot des Führenden wird nicht angegriffen, wenn er unverschuldet in eine solche Situation kommt. Das ist halt bedingungslos.
Ja, das stimmt.
Und klar ist es natürlich noch ehrenwerter, wenn man schon 20 Millionen auf dem Konto hat und nur zum und nur aus Spaßrad fährt. Natürlich, so müssen wir das sehen. Aber andererseits, solche vermeintlich romantischen Ideen, nennen wir es mal so, sind halt bedingungslos, finde ich. Aber wir sind ja auch nicht in der Situation. Naja,
aber stell dir vor, er hätte gewartet bei dem alles, worum es geht, und hätte dann vielleicht nicht gewonnen, dann wäre natürlich seine Popularität rapide abgesunken, weil alle gesagt hätten, warum hast du ihn nicht angegriffen, warum hast du es nicht ausgenutzt? Und dann, also, ja, ist auch doof.
Und ich glaube, es wird ja auch immer noch stark diskutiert, wie schuld der Kreuzweig selbst war an dem Sturz. Also ob er wirklich unverschuldet zu Fall kam oder ob es wirklich ein Fahrfehler von ihm war. Also von daher, wie gesagt, da kommt dann wieder dieses, ja gut, wenn ich gut abfahren kann und er kommt halt nicht so runter wie ich, dann habe ich vielleicht meine Benächtigung.
Ja, stimmt.
Aber das ist ja das Schöne, wenn das alles immer so einfach und so klar wäre, dann hätten wir auch nichts zu diskutieren.
Richtig.
Dann wären die Podcasts kürzer, Christian.
Dann wären die Podcasts kürzer, aber das Gute ist ja, meine Festplatte sagt mir, dass ich gerade noch warte mal, kann man das hier sehen? Ja, ich kann noch 31 Stunden aufnehmen. Also, das limitiert mich noch nicht. Noch nicht.
Schon 24 Stunden podcasten?
Man könnte es mal zum 24-Stunden-Rennen direkt machen. Ja. Aber okay. In diesem Jahr nicht mehr. als nächstes habe ich hier, den Giro haben wir jetzt vorgezogen, Wetterkapriolen. Caroline, wir haben uns schon kurz drüber ausgetauscht, weil ich habe mich gefragt, ob in der Gegend, wo es bei dir ist, auch Wetterprobleme gab und gibt. Berlin ist vom Unwetter verschont, Regine, oder? Weitgehend.
What?
Nicht? Nee. Ich gucke keine Nachrichten mehr. Wie schlimm ist es denn?
Das ist hier auch durchgekommen.
Ja, ist die, was habt ihr?
Ich hoffe mal, Berlin schwimmt nicht weg wie Niederbayern.
Nein, ich glaube, wir haben relativ wenig abbekommen.
Also ist die Spree über die Ufer getreten?
Aus Bayern. Ne. mach mal erstmal den Katastrophentourismus hier. Erzähl mal aus Bayern.
Wieso Bayern? Meine Veranstaltung wurde abgesagt. Ich war am Sonntag bei einem Marathon gemeldet und der wurde abgesagt. In Bonn.
Ja. Na, bei Rock am Ring wurden knapp 80 Menschen durch Blitzschlag verletzt.
Ja. Also das wäre auch die Gegend, wo wir durchgefahren wären. Deswegen fand ich es jetzt vor solchen Schicksalen gesehen, finde ich die Absage einer Radsportveranstaltung wirklich völlig legitim und in Ordnung. Und ich kann auch nicht verstehen, wie Leute hinterher darüber meckern. Aber Niederbayern.
Wenn was passiert, dann sind es die lautesten.
Ja, genau. Es gab doch vor Jahren auch mal diesen, du wirst es wahrscheinlich eher wissen aus dem Süden, den Zugspitzlauf oder so,
ja,
wo es zwei Tote gab. Wo dem Veranstalter dann der Vorwurf gemacht wurde, dass er nicht abgesagt hat. Aber da denke ich mir auch immer, ein bisschen Verantwortung müssen die Leute ja auch selber noch zusätzlich übernehmen.
Ja, wenn ich merke, dass ich kurz vorm Abnippeln bin, sollte ich vielleicht umkehren, ja?
Nee, aber bei euch unten ist jetzt wettermäßig auch alles in Ordnung.
Also bei uns in Rosenheim ist alles in Ordnung. Da kamen nur so ein paar kurze, heftige Gewitter aus den Bergen raus. Das sieht eher so 100 Kilometer östlich von hier sieht es nochmal ein bisschen schlimmer aus. Da sind wirklich die Gebiete, wo alles schwimmt, so Simbach am Inn und so. Also wir sind ja auch am Inn, so ein paar Flusskilometer hoch ist oder runter vielmehr. Da sieht es ganz anders aus. Also ich habe da auch nicht so viel mitbekommen, weil ich habe da jetzt niemanden, mit dem ich direkt korrespondieren könnte. Aber das scheint sehr furchtbar zu sein. Also das ist wohl ähnliches Ausmaß wie das Jahrhunderthochwasser vor zwei Jahren, glaube ich. Und das ist auf jeden Fall nicht lustig. Passau, ich komme ja aus Passau, haben wir auch schon besprochen, wurde, glaube ich, auch ziemlich verschont dieses Jahr. Also es gab zwar Hochwasser, aber jetzt nicht außerhalb des normalen Rahmens. Also nichts, was die Passauer nicht kennen würden.
Das kann ich bestätigen. Meine Frau hat ja in Passau studiert und deswegen kenne ich das auch noch aus ihrer Zeit da, die Hochwasser. Nicht schön. Aber du hast ja eben am Anfang auch schon gesagt, dass du im Amateurbereich Radsport Bayern so ein bisschen Einblick hast. Wurden da auch das Rennen dieses letzten Wochenende abgesagt? Hast du da irgendwas mitbekommen? Und ist da auch?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Also ich glaube, die in der Ecke gab es ein Rennen, aber das war noch vor dem Hochwasser in Neuötting. Aber ich glaube, sonst sind jetzt in der Ecke in der Zeit jetzt keine Radrennen. Also jetzt zumindest keine Lizenzrennen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob jetzt irgendeine RTF oder so ist, ja, aber klar. Meines Wissens gibt es da keine Lizenzrennen in der Gegend, die jetzt akut betroffen wären.
Wie traurig war es denn für dich, dass die Bayern-Rundfahrt dieses Jahr nicht stattgefunden hat? Also war das
extrem traurig. Ja. Weil das ist ja eigentlich, ja, seit es die Deutschland-Tour auch nicht mehr gibt, ziemlich das einzige Profirennen, das hier bei uns vorbeikommt. Und weil es gibt es ja eben auch nicht mal mehr das Nürnberger Altstadtrennen. Von daher war das für mich eigentlich schon immer ein Pflichttermin. Und ich bin da auch immer fleißig hinterhergereist, wenn es mal nicht bei mir in der Ecke war. Aber ja, ich hoffe natürlich und drücke alle Daumen, dass die wieder zurückkommen und dass die sich berappeln.
Dann können wir dich ja bei der nächsten Ausgabe dann dem Chris als irgendwie so als...
Ich bin der Kabelhalter.
Nee, Co-Moderatorin.
Oh Gott.
Klar, Kabelhalterin. Von wegen, was machen wir nicht?
Nee, total gern. Also wenn die Bayern-Rundfahrt wieder stattfindet und wir uns da treffen sollten, sehr gern, auf jeden Fall.
Ja, also der Chris ist ja da mit Herzblut immer dabei, oder was heißt immer, aber das eine Jahr mit dem Tross mitgefahren und hatte auch sehr viel Freude und sehr viel Spaß daran.
Nee, ist auch echt eine schöne Veranstaltung. Also ich kenne eben auch nur die Veranstaltung so ein bisschen auch aus dem Amateurbereich. Das ist das Coole in Bayern, dass es echt eine sehr kleine Szene ist. Also ich hab auch schon früher ein bisschen was mit Ralf Denk zum Beispiel zu tun gehabt und so weiter. Also das ist alles eine Szene hier. Die Welt ist sehr klein.
Eine Mischpoke.
Ja, es ist ganz furchtbar. Man trifft immer die gleichen Gesichter wieder und immer die gleichen Familiennamen. Aber von daher, es ist einfach eine super schöne Veranstaltung, die mit ganz viel Herzblut gemacht wird. Und unser Vereinsarzt war da immer Rennarzt auch. Also wie gesagt, das hängt alles ganz furchtbar zusammen. Also vielleicht auch noch mein schönstes Erlebnis bei der Bayern-Rundfahrt, da durfte ich mal im Teamauto Team Volksbank, das österreichische Team, durfte ich mal mitfahren, weil zu denen hatte ich auch ein paar Kontakte. Und das hat mir sehr auch die Augen geöffnet, wie es zugeht hinter dem Fahrerfeld. Sehr, also wenn jemand die Möglichkeit hat, mal im Begleitfahrzeug mitzufahren, kann ich nur empfehlen. Das ist eine sehr, sehr spannende Sache.
Ich ich kenne jemanden, der mal bei der Tour de France, wo wir eben schon die gute alte Zeit ansprechen. Es gab doch das Bergzeitfahren nach Alpe d'Huez hoch, glaube ich. Und der saß beim Bergzeitfahren Alpe d'Huez in so einem Auto mit hinten, hinter einem der Profis, die da hochgefahren sind. Super. Und der meinte dann am Ende des Rennens wäre es so gewesen, als Jan Ullrich den Berg hochgefahren ist, die ganzen Franzosen komplett ausgerastet und sich gefreut, und als dann später Lance Armstrong kam, war die Freude nicht so groß. Also zum Glück gab es damals noch nicht die Tendenz, Urinbecher zu werfen, was ich für die ganz größte Schweinerei überhaupt halte. Aber wenn damals schon jemand auf die Idee gekommen wäre, dann wäre das mit Sicherheit auch passiert.
Aber das meinte ich auch vorher mit der Fallhöhe, dass der Jan Ullrich, dem sind einfach die Sympathien so zugeflogen, eben wegen seiner so authentischen Art. Und der Lance Armstrong war halt einfach immer viel zu kühl und professionell. Von daher, es hat ja nicht nur bei uns gewirkt in Deutschland.
Andererseits gibt es halt auch die Stimmen, zum Beispiel deutscher Profi, der auch mit Olaf Ludwig, um den ganz großen Bogen zu spannen, glaube ich, zusammengefahren ist. Andreas Kappes, der damals hier im Bergischen Land wohnte und der irgendwie am ersten Weihnachtsfeiertag oder so bei Schneeregen einen Anruf bekam von Lance Armstrong, der in der Gegend war und fragt, ob sie zusammen eine Runde fahren sollen. Also er hat halt auch was dafür getan, ne? Das muss man ihm halt auch zugute halten.
Ja, den Andreas Kappes kenne ich noch, weil ich bin ja früher auf allen 6-Tage-Rennen rumgetingelt.
Ach, ja, dann. Dann ist der Name natürlich ein
Begriff. Gibt es ja leider auch nicht mehr so viele.
Nein, in Köln wird immer mal wieder eins angeteasert, aber Berlin, Bremen.
Genau, das war es dann schon wieder.
Das war es dann schon.
Leider.
Warst du schon beim 6-Tage-Rennen in Berlin, Regine? Steht noch auf der To-Do-Liste.
Ja. Nein, ja? Ja, also das vielleicht ist wirklich verflixt. Ich habe in Bremen lange gewohnt, also vor Berlin habe ich in Bremen gewohnt. Ich wohne hier direkt um die Ecke vom Velodrom. Ja. Also ich kann einfach über die Straße fallen und bin quasi drin im 6-Tage-Rennen. So. Und ich habe es tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal geschafft, mir überhaupt mal ein 6-Tage-Rennen anzugucken.
Da hast du mir was voraus. Ich habe noch keins gesehen.
Zeig ja, wenn jetzt. Du mal in Berlin bist.
Ja. Ja, also mich hat, also ich muss das ja irgendwann mal machen. Ich hoffe ja, dass das Kölner nochmal wieder reaktiviert wird. Und ich fand die Bilder aus dem, Moment, ich muss jetzt, darf jetzt nichts Falsches sagen. Wir haben jetzt 2016, 2015 vom Gewinnerfilm der Berliner Fahrradschau. Wie hieß er? Malexa Magiers, der da auf der Berliner, auf dem Velodrom auch gemacht wurde. Oder teilweise Bilder da entstanden sind. Da fand ich die Bilder halt sehr beeindruckend von dieser Bahn. Und da hat man dann schon mal Lust bekommen. Aber ich warte einfach so lange, bis in Köln
Würde ich aber jetzt nicht ultimativ drauf vertrauen, muss ich sagen.
Hey, hier ist Optimismus angesagt, ja?
Ja, also, es wäre natürlich schön, ich würde auch sofort hinkommen.
Ja, dann gibt es noch hier einen Zug durch die Gemeinde, da kannst du auf dich verlassen. Es war vor ein paar Jahren schon mal wieder im Gespräch, in der Messehalle eins zu etablieren. Also deswegen, aber daher kennst du dann Andreas Kapasok, also zumindest vom Namen
her. Also was heißt kenn ich? Ich habe bestimmt auch damals bestimmt mal mit ihm geredet, ich habe bestimmt auch Fotos von ihm, weil ich war damals wirklich Groupie-mäßig, also nicht im ultranegativen Sinne, aber ich war da schon leicht stalkend unterwegs, glaube ich, bei den Fahrern.
In welchem Alter war das, wenn man das mal so fragen darf?
Ja, das war eben so Teenager-Zeit.
Naja. Besser Radsportler stalken als irgendwelche Rockstars. Pferde. Oder Pferde. Genau. Besser Kappes als Wendy.
Also das, Wendy war ein bisschen davor, aber ich habe alles mitgenommen.
Ja, ich
aber hoffe, den kann ich nur empfehlen. Also,
ich hoffe, dass meine Tochter Sache. In 20 Jahren das mal alles so hört und dann sich denkt, okay, dass sie auch den richtigen Weg eingeschlagen hat, so wie ihr es gemacht habt, vor
ja,
vielen Jahren
nicht,
oder vor wenigen Jahren.
6-Tage-Rennen das richtige Umfeld sind. Also da gibt es schon auch eher schwierige Situationen für junge Mädchen.
Aber, das würde ich dann noch nicht hören.
Ist bestimmt auf jeden Fall besser als Rockstar, ja.
Definitiv. Also sie soll da schon, sie soll ihren Weg selber gehen. So, das ist erstmal das Wichtigste. Ich habe als nächsten Punkt, das ist jetzt natürlich ein bisschen auch Bezug nehmend darauf, dass nächstes Wochenende hier rund um Köln ist. Der WDR überträgt es nicht und da wollte ich mal ihr als, es heißt ja nicht mehr, wie heißt es jetzt, Rundfunkbeitrag, ne? Das heißt ja nicht GEZ-Gebühr und ich bezahle meinen Rundfunkbeitrag sehr, sehr gerne sogar. Aber die Argumentation, die dahinter steht, ist, dass der WDR das nicht überträgt, ist, dass alle Einsatzkräfte natürlich in Frankreich beim Fußball gebündelt sind jetzt. Ne? Also deswegen kann eine Live-Schaltung von ein paar Stunden nicht getätigt werden.
Ja, also meine persönliche Meinung ist natürlich, je mehr Radsport, desto besser, beziehungsweise generell je mehr Nischensportarten, desto besser. Ich habe allerdings lustigerweise heute erst von dem Kollegen gehört, es kommt überhaupt kein Fußball im Fernsehen.
Was? Also
es gibt
was?
Immer mehrere Blickwinkel, so wie ich heute lernen musste. Ich habe ihn, glaube ich, auch ein bisschen angesehen wie ein Auto. Was? Aber ja, nee, also ich bin eigentlich wirklich dafür, dass mehr Nischensport aufmerksam bekommt und vor allem natürlich der Radsport, weil der mir am Herzen liegt.
Aber ja, genau. Also,
es ist schon wirklich abartig, welche, keine Ahnung, U19, sonst was Spiele zur Primetime gezeigt werden. Ja. Und dafür richtig große Wettbewerbe in anderen Sportarten einfach links liegen gelassen werden.
Ich bin ja ein bisschen dafür, also so nach dem Motto, wenn jetzt so viele Leute so ein Fußballspiel anschauen, dann existiert ja auch eine Nachfrage. Und wenn natürlich irgendwie in einer Demokratie von 80 Millionen Deutschen 40 Millionen dieses Fußballspiel sehen wollen, dann kann ich verstehen, dass die 20.000, die sich das Radrennen angucken wollen, nicht bedient werden. Aber nichtsdestotrotz gibt's ja auch sowas wie einen öffentlichen Auftrag und dass noch nicht mal die Kräfte dafür bereitstellt werden können, so ein publikes Radrennen. Meinetwegen auch nur mit der Zieldurchfahrt und einem Reporter, der das mit der Handkamera und einem Kameramann und einem Tonmann irgendwie einen Tag über ein bisschen im Auto begleitet. Da fehlen mir echt so ein bisschen. Ich habe auch
nicht. Also dieses Mehrheitsargument, ja, das ist ja eigentlich ein ganz billiger rhetorischer Winkelzug, ja. Das ist ja nichts Überzeugendes. Es wollen halt mehr.
Nee.
Das ist ja, also argumentativ ist es eigentlich ganz, ganz fadenscheinig, sich da mit sowas zu bewegen. Und wenn es darum geht, das können Private sich leisten, ja, weil die brauchen das.
Ja.
So. Aber wenn es um den öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag geht, dann finde ich, dass es da eben gerade nicht um Mehrheitsargumente gehen sollte.
Sollte es doch nicht.
Ich finde das völlig daneben.
Ich weiß, was du meinst. Also die ARD und ZDF haben einen Bildungsauftrag und deswegen gibt es auch dort Sendungen, die man auf dem Privaten nicht sieht. Und zum Glück gibt es das.
Naja, ja, sie werden ja aber auch über eine, sagen wir mal, von allen zu leistende Abgabe finanziert, was ich auch gut und richtig finde, übrigens vom Grundprinzip her. Dann haben sie aber auch den Auftrag, eben auch möglichst breites Spektrum an Berichterstattung abzudecken. Und wenn man doch nur weiß, dass die Privaten bei der EM dann sowieso schon drin hängen und es, was weiß ich, wie viele Möglichkeiten gibt, diese ganzen Spiele alle zu sehen, ist mein Eindruck. So. Sage ich mal so, ne? Als laienhafter Gebührenzahler, sag ich. Also ich rede mich jetzt mal darauf hinaus, dass ich nicht alles ganz genau wissen muss. Aber ich erwarte dann gerade von den Öffentlich-Rechtlichen, dass sie da halt quasi einen schönen Kontrapunkt setzen. Und zwar einen bewussten und das auch einfach ausnutzen.
Ich weiß halt nicht, was mir fehlt an Information ist einfach, wie fadenscheinig oder wie gewichtig dieses Argument ist. Wir haben keine Kräfte dafür. Das wäre so eine Information, die hätte ich halt gerne. Ne? Wenn das jetzt ein vorgeschobener Grund ist, dann ist es komplett albern. Wenn es jetzt wirklich so ist, dass die hier im WDR irgendwie als federführende Anstalt der ARD-Berichterstattung, ich frage mich dann, warum kann man nicht dann einfach Kräfte aus Hessen holen, wenn der WDR es nicht leisten kann, weil der hessische Rundfunk hat es ja auch geschafft, das Rennen ehemaliger Henninger Turm ewig lange zu übertragen. Da gab es ja auch eine 3 oder 4 Stunden Übertragung von. Das ging ja auch. Warum holt man nicht dann die hessischen Kräfte?
Vor allem denke ich mir, die Medien haben ja auch eine wahnsinnige Macht, gerade bei solchen Sportarten. Weil wenn Rund um Köln nicht übertragen wird, dann gehen denen natürlich wahnsinnig viele Gelder verloren. Ja. Dann ist vielleicht sogar wieder überhaupt die weitere Existenz des Rennens gefährdet. Also das finde ich auch schon schwierig, dass da einfach so das weggewischt wird und dass diese Macht so negativ genutzt wird, sage ich mal.
Und man muss dazu sagen noch, dass in diesem Jahr 100. Jubiläum und das erste Mal seit ich denken kann, findet auch der Start wieder in Köln statt. Der hat bis jetzt letzten Jahre ja irgendwie im Bergischen Land stattgefunden.
Ich finde, das ist eben auch so einfach so ein regionales, traditionelles Event. Und was ist die Fußball-EM dagegen? Also das ist halt natürlich, was hat da der WDR damit zu tun?
Ja.
Also, ja. Und ich glaube, dafür ist ja eigentlich Lokaljournalismus da, dass man eben diese regionalen Highlights einfängt und
naja, ich glaube, der WDR ist irgendwie so, wenn ich das richtig verstanden habe, sozusagen die Anstalt der ARD-Verbunde, die das Ganze, weil meisten Manpower und Kapazitäten, weiß der Geier was, offensichtlich haben sie ja doch nicht so viele, deswegen sind sie da so die Fanfälle. Aber schade, schade, schade. Wurde der Veloton, wird das denn in Berlin, wurde das mal übertragen? Das Profirennen, gibt es dieses Jahr überhaupt ein Profirennen? Nee, ne? Das wird, ist ja oder U19 deutsche Meisterschaft, ja.
Also, wie gesagt, mich interessieren ja so ein bisschen andere Rennen.
Ja, ja.
aber tatsächlich fiel mir vorhin noch ein, so dieses Renngeschehen. Ich habe dieses Jahr Helferin gemacht bei der Tour de Berlin. Wo er ja auch immer so ein bisschen kippelig ist, ne, ob die wieder stattfindet und wenn ja, wo und mit welchen Auflagen und so weiter. Und mich hat tatsächlich ein Autofahrer fast über den Haufen gefahren. Als Helfer, also als normal ausgezeichneter Helfer.
Okay. So.
Das fand ich ein bisschen,
das ist nochmal ein großes, weites, anderes Feld.
Es gibt die Tour de Berlin oder gab es dieses Jahr. Das weiß ich eben jetzt auf jeden Fall und ich habe sie überlebt.
Zum Glück.
Fällt mir eigentlich gerade nichts ein. Aber ich bin da, wie gesagt, keine verlässliche Quelle für. Man kann Regines Radsalon hören, weil ich glaube, die Rennberichte mit Conny dürften da aussagekräftig genug sein. Aber,
das stimmt, das habe ich zumindest auch so wahrgenommen.
Aber da muss ich auch wirklich auf Conny verweisen, die ist da sozusagen meine Expertin.
So wie der Chris es ja bei uns ist. Also ich bin ja auch derjenige, der maximal Viertelwissen hat, wenn überhaupt. Auszeit, einer nach dem anderen.
Caro, mach du.
Ich wollte nur sagen, wahrscheinlich das meiste Wissen von unserer Runde hier vom Profisport.
Der Chris weiß zumindest viel. Ich weiß aber, ich glaube in einem Quiz, ob sich der Chris oder der Thomas, wer da wann seine Prioritäten, also das ist schwierig. Also ich würde da auf keinen von beiden wetten wollen. Regine, du
ich wollte noch, ja, noch eine schöne Anekdote, ja, am Rande auch als Helferin da erzählen, Tour de Berlin. Also ist ja U23. Mhm. Und da war eine ältere Frau, kam vorbei und fragte, ob sie denn über die Straße gehen könnte. Da meinte ich, naja, der grüne Wagen ist gerade durch, also warten Sie noch, bis der rote Wagen gekommen ist, und dann kann ich Sie guten Gewissens rüberlassen. So. Und dann kam gerade in dem Moment kam dann auch das Feld da angerauscht, und dann sage ich, gucken Sie mal, da kommen Sie schon. Und dann hat sie so ein Lächeln aufs Gesicht gekriegt, und während die so vorbei zischten und sausten irgendwie, sagt sie dann, Mensch, guck mal, wie schön. Und ich fand das so toll. Ja, weil ich hatte die ganze Zeit wirklich dann nur mit, also nicht nur, aber viel mit Menschen zu tun, die, müssen jetzt die Radfahrer hier auch noch fahren? Kann ich jetzt deswegen hier nicht auf die Autobahn? Nein. Also, und dann ist halt diese ältere Dame und Mensch, guck mal, wie schön. Ja. Das ist ja auch, es ist auch ein wahnsinnig ästhetisches Erlebnis, so, ne, gerade, also.
Ja, ja, wenn so ein Feld.
Naja, jetzt hab ich hier so. Ich trage wahrscheinlich gerade Eulen nach Athen. Ja,
ich bin auch da. Ja, ich hatte hier kurz einen Wackelkontakt mit meinem Kabel. Komisch. Ja, da trägst du, wie heißt das andere? Wie heißt das auf Englisch? You're preaching to the Catholics oder so ähnlich? Ja. Also, Ein Feld, was an einem vorbeirauscht, hat natürlich einen hohen ästhetischen Wert. Also ich finde auch, wobei ich sagen muss, wenn man jetzt über Ästhetik spricht, da wäre mir die Caroline mit ihrem Zeitfahrsieg, ich finde vom Ästhetischen her ein Zeitfahren und insbesondere das Mannschaftszeitfahren unter ästhetischen Gesichtspunkten doch nochmal. Also ich glaube, da sitzen wir alle drei in einem Boot, wenn man jetzt noch zurückdenkt an das Mannschaftszeitfahren vom Team Bianchi 2003 bei der Tour de France. Was ja unfassbar schön war.
Wobei ich aber sogar Bahnradsport in Sachen Ästhetik, also ich bin Bahnrad-Groupie, man merkt vielleicht, aber da finde ich zum Beispiel so eine Viererverfolgung schon auch sehr, sehr ästhetisch. Oder auch eine Einerverfolgung, wo jemand wirklich auf sich konzentriert auf dem Rad sitzt. Also
dafür habe ich es live zu wenig wahrgenommen, muss ich gestehen. Also so im Sinne von, war ich mal dort. Weißt du? Mhm.
Ja. Ja, wir müssen nicht einfach mal zum Berlin 6-Tage-Rennen.
Ich muss ja auch, also in puncto Mannschaftszeitfahren, Ästhetik, also hier die, ich bin ja der Velonistas-Fan Nummer 1 von dem Berliner Frauenradteam. Das ist mir jetzt nicht wirklich ganz wahnsinnig wichtig, aber es hat sich halt so chronologisch so ergeben, dass ich da quasi so gesagt habe, hier, ich bin Fan von euch, und ich habe ja auch ein bisschen was getan, ne, für ein bisschen, also über die berichtet und so, dass sie ein bisschen Bekanntheit kriegen und sowas. Aber das gab von denen in einem Viererzeitfahren ein Foto. Ich müsste jetzt mal in Facebook rumsuchen, ob ich es nochmal finde. Da sind die so unglaublich miteinander verschmolzen einfach. Du nimmst dieses ganze Viererding wirklich als komplett eine Maschine wahr auf diesem Foto. Das ist einfach so. Und habe das einer Freundin gezeigt, die so gar nicht radsportaffin ist. Also wirklich null und gar nicht. Und die hat das gesehen, und der ist echt erstmal so die Kinnlade runtergeklappt, weil das so eine, also selbst wenn man nicht weiß, worum es da sportlich geht, hat das einfach so eine Intensität gehabt, das wirkt einfach. Das war echt, also ja, sehr, also sehr, sehr beeindruckend. Also, und zwar weniger eine kraftvolle Ästhetik, also was ja nochmal eine ganz eigene Ästhetik ist, so, ne, dass man merkt, ich glaube, Caroline, das ist ein bisschen das, was du meinst, ne, jemand ist so voll konzentriert und mit dem ganzen Körper drin, so, sondern mehr so dieses, die sind alle vier voll konzentriert beieinander. Das ist ein Ding, das da fährt, so. Wahnsinnig, also wahnsinnig gutes Foto. Ich versuche mal, ob ich es noch irgendwie finden kann. Weil, also ziemlich geil. Ziemlich geil.
So, wir machen weiter. Der Rechner ist abgerauscht.
Ja, ja.
Das Skype ist abgerauscht. Ich bin jetzt wieder bei meinem alten Mikro, weil eben hatten wir auch ein Skype-Problem, und das habe ich aufs Mikrofon geschoben, aber es war es nicht. Das heißt, es kann sein, dass ihr mich zwischendurch schlecht gehört habt. Jetzt hört er mich wieder gut. Alles super. Dein Lieblingstrikot, Caroline, gibt es so etwas?
Ja, allerdings keins, das ich wirklich im Einsatz habe. Ich bin schon immer Fan vom Française de Jeu und mag da ganz arg dieses Kleeblatt-Design.
Soll ich dir was sagen? Ich glaube, ich habe noch ein altes von denen hier.
Ja, geil. Die sind nämlich echt schön, finde ich, und zwar jedes Jahr wieder. Mhm. Und dann, ich war mit meiner Mutter irgendwann, das ist auch schon lang her, irgendwann in Regensburg bei der Deutschlandtour und habe da meine Mama so lange bequatscht, bis ich ein Française de Jeu Trikot bekommen habe, das natürlich nur in Männergrößen, in riesigen Männergrößen da war. Und anscheinend zieht es sich durch meine Radsportkarriere, denn natürlich war ich viel zu groß. Und jetzt habe ich ein wunderschönes, viel zu großes Française de Jeu Trikot bei mir im Schrank hängen.
Also ich verspreche dir hiermit, dass wenn ich dieses Trikot, ich muss nochmal gucken, hier so ein Française de Jeu Bild, ob es das ist. Wenn ich Française de Jeu eingebe, dann komme ich ganz kurios. Ich glaube, das ist so eins, aber ein sehr, sehr, sehr altes. Dann sollst du das haben.
Nein, yay. Du sollst dir nicht deine Familienschätze
bitte was?
An mich rausschenken.
Nee, ich habe das... Ich hab
nicht
das,
deine Familienschätze an mich rausschenken.
Das habe ich auch geschenkt bekommen. Insofern ist das... und das hat mir jemand geschenkt, weil er wollte mir eigentlich was anderes schenken. Und ich glaube, der hatte einfach... Das war so ein Mensch, der hatte zu Hause Milliarden von Sachen. Und das hat er einfach nur dazugelegt. Also ohne, dass ich das wirklich wollte. Also
vielleicht hast du ja mein Française-Trikot.
Nee, ich habe ja mehr als genug Trikots. Also ich musste dich ja auch kaufen, damit dass du in die Sendung kommst, dass ich dir ein Bild von dem Radsportklamotten-Schrank schicke.
Allerdings, ja.
Ja, das kommt noch, keine Sorge. Dann hänge ich das Fossoy-Trikot davor. Dann sieht es nicht ganz so schlimm aus. Also das ist dein Lieblingstrikot. Steht dir denn ansonsten auch so Profi-Trikots? Also.
Ja, ich habe ja noch mehr Lieblingstrikots.
Ja, dann warum muss ich denn fragen? Und du erzählst es nicht selber.
Naja, ich wollte ja Caro auch noch zu Wort kommen lassen. Und es ist ja auch ganz schön, wenn das Gespräch ein bisschen hin und her geht.
Das stimmt,
und,
aber erzählt.
Das ja, genau. Profitrikots greife ich mal auf. Ich stehe im Moment voll total auf Hose und Kurzarmtrikot und Langarmtrikot von den Wiggle High Five. Sau geiler Scheiß. Also sieht total gut aus. Ich habe noch nie ein Trikot gehabt, das wirklich so, in dem ich mich dermaßen wohlgefühlt habe, das top für mich, hab mir jetzt die zweite Garnitur schon extra bestellt. Ich bin da so schwäbisch und konservativ. Ich habe da mal Schiss, dass mir was kaputt geht und dann ziehe ich die Dinger nicht an. Und jetzt habe ich mir, die hießen ja letztes Jahr noch Wiggle Honda, hatte ich mir eins geholt und jetzt sind sie Wiggle High Five. Die haben auch jetzt den Hersteller gewechselt. Aber beides echt super gute Trikots, sitzen total gut, sehen total gut aus, wie ich finde. Also das ist für mich wirklich gerade so top of everything.
Wer ist denn der? Ich versuche gerade herauszufinden, wer der Hersteller davon, also wer der Hersteller des Trikots ist.
Champion Systems ist das dieses Jahr.
Okay.
Die machen auch gute Sachen. Da kann man wohl auch customizen lassen. Hm. Vielleicht kleiner Tipp. Die haben... Mindestbestellmenge sind 10 Stück. Man kann das aber auch kombinieren, zum Beispiel 5 Trikots, 5 Hosen und kann sich das selber bedrucken lassen.
Also ich sehe es gerade. Ja, also ich stehe ja nicht so auf Profi-Trikots, muss ich gestehen. Also selten. Also
ja, ich muss sagen, also bei mir ist auch Française de Jeu eigentlich, also das wäre jetzt auch das Einzige, das ich mir wirklich kaufen würde, um damit rumzufahren.
Ja, also ich habe mir, glaube ich, noch nie ein Profi, ich habe mir ein paar Profi-Trikots, aber die habe ich komischerweise meistens gewonnen oder so. Also ich habe mal ein Telekom-Trikot von 2006, glaube ich, gewonnen, so bei einer Verlosung. Und meine Frau hat im letzten Jahr, glaube ich, bei von Giant Alpecin ein Trikot gewonnen. Das tut mir dann auch immer fast ein bisschen leid für die anderen Menschen, die nichts gewinnen. Ah, jetzt sehe ich das Trikot. Ja, kann man tragen.
Also ich finde es sehr geil, das Wiggle Honda, genau. Und ich glaube, das UdSSR-Nationaltrikot, das suche ich auch gerade noch. Das finde ich sehr geil. Und ich habe noch so eine Rarität, und zwar aus den auch Anfang 90ern, Mitte 90er, habe ich mir in der Toskana erstanden ein Langarm-Fließtrikot, war ja in der Mitte der 90er, war ja Fließ so der heiße Scheiß schlechthin. Das fährt sich total angenehm, aber das ist auch so eins, das ich fast nicht mehr anziehe, weil ich immer Schiss habe, dass es kaputt geht, weil es keine, irgendwie keine Fließtrikots mehr gibt, also oder sehr selten, oder ich habe, ja, vielleicht hat ja jemand ein Tipp, aber jedenfalls, das ist lila und ist von Marin. Weiß nicht, ob jemand noch Marin kennt. Das hat noch fast so ein bisschen so einen Retro-Style, aber geht auch schon so ein bisschen in die 90er über mit so ein bisschen mehr Sponsorenaufdrucken drauf. Und das ist auch ein Trikot, was ich echt, also ist auf jeden Fall auch ein Lieblingstrikot.
Das finde ich auch so, also diesen Ansatz, manche Sachen nicht zu benutzen, weil man Angst hat, dass sie kaputt gehen. Oder dass
schlimm,
das
oder?
Es ist schlimm. Ich finde es super. Also es gibt zum Beispiel, ich habe mal bei eBay erstanden ein Cappy. Also ich bin ja, ich trage ja immer eine Mütze auf dem Rad, Mütze und Helm. Und ich habe mal erstanden ein, wie hieß denn, Mercatore Uno Mütze von Marco Pantani damals.
Um das bin ich auch lange rumgeschlichen.
Und die habe ich und das ist auch so ein Ding, da traue ich mich nicht, die zu tragen, weil ich weiß, dass ich sie nach 4-5 Tragen mal waschen müsste und dass ich nicht mich traue, das Ding irgendwann mal zu waschen, weil es dann kaputt geht, weil ich glaube, die habe ich auch gebraucht, gekauft. Das heißt, sie war von Anfang an nicht in einem sehr, sehr guten Zustand. Das ist so ein Ding. Und ich habe auch, muss ich gestehen, bei meinem Armlingen-Fetisch, ich habe ein paar blaue Armlinge, wo ich mich auch frage, wie mein Leben weitergehen soll, wenn die mal irgendwie zu verwaschen oder kaputt gehen. Und ich war jetzt kurz davor, mir so genau wie du, Regine, das Paar nochmal zu kaufen, damit ich nochmal ein zweites Paar habe, für den Fall, dass die ersten kaputt gehen. Aber ich glaube, wenn ich mit dem 7. Paar Armlinge hier ankomme, dann wird meine Frau mir auch irgendwann mal nicht ganz zu Unrecht sagen, dass das vielleicht doch mal behandlungswürdig ist.
Das ist das Gute, wenn man wirklich Radfahrerhaushalt hier hat, weil mein Freund ja auch sogar noch länger als ich Rennrad fährt. Und das ist wirklich, wir haben alles doppelt. Und das Gute ist, wir können auch viele Sachen gegenseitig benutzen. Mhm. Also das ist echt sehr, sehr praktisch. Und man kriegt auch nicht geschimpft, weil er sieht dann auch immer die Chance, dass er selber mal benutzen kann.
Seid ihr selber was Neues holt. Das interessiert mich jetzt aus einem ganz anderen Grund. Seid ihr gleich groß? Also so von den Größen her?
Nee, überhaupt. Also wir sind auch komplett entgegengesetzte Typen. Ich bin eher so klein pummelig und er ist groß Bohnenstange.
Okay, aber wie
aber zum Beispiel eben so Armlinge, so okay. Zeug, das können wir sehr gut tauschen oder teilweise Trikots auch.
Weil bei uns ist es nämlich auch meine Frau fährt zwar nicht Fahrrad, aber der Fall ist einfach der, dass wir gleich groß sind. Also deswegen, das so bei Jacken oder Hosen kann das dazu führen, dass die auch mal getauscht werden könnten.
In der Theorie. Ja, nee, das ist sehr praktisch auf jeden Fall.
Ich habe noch ein letztes Trikot auf Lager.
Ich habe noch mehrere, aber leg los.
Naja, Lieblingstrikots zeichnen sich ja eigentlich dadurch aus, dass sie so nur wenige sind, ne? Weil sonst wären es ja die normalen, also nicht die Lieblingstrikots irgendwie. Ich habe ja schon mal verlauten lassen, dass ich es mit dem Scheitern habe. Und ich habe 2013 zum ersten Mal ein Barcamp zum Thema Scheitern organisiert, die Odyssey of Failure. Und Scheitern im Sport ist ja so ein ganz, ganz eigenes Thema. So, ich glaube, Menschen, die wirklich grandiose Siege eingefahren haben, sind eigentlich mit dem Scheitern vertrauter als mit dem Siegen.
Weil sie wahrscheinlich öfters gescheitert sind, als diesen Sieg davongetragen haben, ja.
Genau, und der Weg dahin ist hart. Und deswegen ist ja der Sieg auch, hat ja auch das, also, oder haben gewisse Siege ja ein gewisses Prestige. Die kriegt halt nicht jeder, aber viele probieren es eben. Das heißt, sehr, sehr viele scheitern, aber es gibt nur wenige, die es halt wirklich schaffen. Und das vielleicht manchmal auch mehr aus Glück oder sonst welchen guten Umständen als jetzt aus Kalkulation oder Planung. Also ich glaube, dass man da, was so richtig, richtig einfährt, kann man eben, also nicht 100% planen. Du kannst vielleicht sehr viel planen und auch viel Erfahrung haben und viel Wissen da reinstecken und damit, glaube ich, wirklich deine Chancen so ein bisschen verbessern. Aber ich glaube, so letztendlich, ob es dann wirklich klappt oder nicht klappt, das ist ja auch das Spannende an so einem Rennen. Ne? Du weißt
es nie. Es gibt halt ein Restrisiko und ein Restrisiko für den Favoriten und eine Restchance für den Außenseiter. Sonst wird es kein Rennen. Ja.
Genau, und das wäre sonst auch langweilig. Mhm.
Das ist dieses Spannungsfeld, glaube ich, wo sich Sport immer bewegen muss und wird und sollte.
Genau. Und deswegen habe ich mir, also dieses Barcamp hat eben dieses Logo, das man auf diesem Trikot sieht, den Fail Whale. Mhm. Das ist ein gestrandeter Wal. Ich beschreibe es mal für alle, die es vielleicht gerade nicht sehen können. Das ist ein gestrandeter Wal, der so quasi gestrandet ist, dass er in seinem Luftloch hat er ein Segel, das schlaff ist, weil der Wal muss selber warten, schon, dass er eine günstige Brise bekommt, um wieder in besseres Fahrwasser zu kommen.
Mhm. So. Bei dem Fail Whale muss man natürlich immer an den Twitter-Fail Whale von früher denken, den es jetzt aber nicht mehr gibt.
Das war aber Zufall. Und der Fail Whale kommt eigentlich, glaube ich, aus Per Anhalter durch die Galaxis, ne? Übrigens auch der Twitter-Fail Whale.
Zu dünnes Eis, als dass ich mich da bewegen muss oder möchte.
Ja.
Kann gut sein.
Genau. Jedenfalls dieses Trikot, also mit dem Fail Whale auch auf dem Rücken, das ist, ich habe das zum Bodensee-Radmarathon vorletztes Jahr zum ersten Mal angehabt. Und der hat wirklich lustige Reaktionen bei den Mitfahrern. Also ich melde mich dann bei diesen Rennen auch immer, ne? Team Odyssey of Failure, so, weil ich es einfach lustig finde. Er hat lustige Reaktionen provoziert. Also zuerst mal ist mir bewusst geworden, jedes Mal, wenn ich an jemand vorbeifahre, der sieht dann erstmal den Fail Whale, ne? Weil der hinten auf dem Rücken ist. Das ist eine Ansage, ne? So, ich überhole dich jetzt, du bist gefailed, sozusagen. Andererseits wissen aber auch andere, die mich überholen, die sehen es ja auch und überholen mich dann und wissen dann, der Mensch kann scheitern. Also es macht mir auch nichts. Ne?
Genau.
Halt. Das ist mir auch egal. Und dann fragen die manchmal, ne, warum denn Odyssey of Failure und so. Und da ergeben sich ja manchmal ganz lustige Gespräche darüber. Also das ist auf jeden Fall auch noch so ein
Es ist auf jeden Fall ein Motiv, wo man nicht nur einmal hinguckt. Weißt du, wo man dann und wo man auch was zum Nachdenken hat. Es gibt ja gerade im Bereich Logo und Motive immer so viele Sachen, die entweder zu plakativ meiner Meinung nach dann schon sind oder einem nichts mitgeben zum Nachdenken. Und ich finde, das ist ein Motiv, was es durchaus, wo man nochmal drüber nachdenken kann oder was man sich nochmal anschauen kann.
Ja, ich bin auch gerade im Gespräch mit welchen, die vielleicht, also das ist jetzt ganz sehr aus einem ganz ungefähren Nähkästchen geplaudert, die vielleicht eine Neuauflage sponsoren würden mit ihren eigenen Unternehmenslogo auch noch drauf. Das würde ganz gut passen. Muss man mal gucken. Also vielleicht gibt es da nochmal eine Neuauflage davon oder so. Aber von diesem Trikot gibt es nur 5 Stück auf der Welt.
Und die sind wo?
Das eine ist hier in Berlin. 2 sind in Konstanz am Bodensee. Das vierte weiß ich, glaube ich, gerade gar nicht. Und das 5. ist in Singapur.
Wir hatten auch mal einen Hörer aus Singapur, glaube ich sogar.
Ja, genau. Ja, Failway gibt es überall.
Zum Glück.
Ich wollte noch ein letztes Wort sagen in Sachen Trikots und für Männer, Frauen und Anatomie und Design drauf und so ein Zeug. Ne? Ich bin letztens wirklich zum ersten Mal, habe ich in einem Facebook-Account ein Bild gesehen von einem Menschen in einem Trikot. Gibt es ja da öfter mal, so soll vorkommen. Und ich dachte erst, das ist eine Frau. Es war aber ein Mann. Okay. Und tatsächlich ist das Muster, das auf diesem Trikot auf die Brust gemalt ist, erweckt die wie heißt denn das, optische Täuschung. Das ist eine optische Täuschung, weil das ist so geschwungen, gerade im Brustbereich, dass du denkst, dieser Mensch hat Brüste.
Okay.
Das denkst du einfach erstmal so. Ich finde das ja per se nicht schlimm, ja. Ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn Frauen in Männerhosen rumlaufen oder so. Also das ist jetzt gar nicht der Punkt, so, ja. Ich frage mich halt nur, ob das dem Menschen, der das trägt, eigentlich bewusst ist.
Genau.
Ist ein bisschen doof, so. Ich frage mich natürlich, ob der Designer irgendwie keine Augen im Kopf hat oder was da los ist, weil das halte ich wirklich für einen ganz bescheuerten Unfall. So.
Wenn es denn einer ist, ja, auf jeden Fall.
Naja, ich kann mir schlecht vorstellen, dass man das mit Absicht macht. Und ich kann mir auch schlecht vorstellen, dass der das Trikot anhat, das mit Absicht so deshalb trägt. Also es bringt halt auch den Träger einfach in eine ganz bescheuerte Situation.
Aber vielleicht ist das ja auch genau der Sinn der Sache. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich habe es jetzt noch nicht gesehen, ne? Aber...
Ah, das ist dieser Gender-Wahnsinn. Da waren noch so viele Chemtrails letztens in der Luft. Da ist der Gender-Wahnsinn durchgegangen mit dem Designer und der hat das deswegen durchgedrückt.
Wir bräuchten eine Ethikkommission für Trikotdesign.
Eine unabhängige Ethik.
Ja, richtig.
Naja, ich habe überlegt, ob ich dem eine DM schreiben soll über Facebook. Ne? Mhm. So, ich habe es dann gelassen, weil ich dachte, ich weiß es ja nicht, ich kenne den auch eigentlich gar nicht wirklich. Also der ist im so weiteren Dunstkreis da irgendwie verteilt. So, ja. Vielleicht ist das für ihn ein super wichtiges Trikot, er hat sich voll gefreut. Vielleicht ist es von irgendeiner Mannschaft, wo er hart dafür gearbeitet hat, dass er da reinkommt. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, das zu sagen.
Genau, das ist ja der Punkt. Man weiß nicht, warum. Ne? Also was denn bewegt? Was ist der Beweggrund dafür?
Ja. Also wie gesagt, ich finde es auch per se so nicht schlimm. Ja, wenn er sich in dem Trikot wohlfühlt und damit einfach gut fährt, dann steht mir das auch gar nicht an, hinzugehen und zu sagen, du übrigens dein Trikot und so, hahaha. Ne? Also so, finde ich auch, also auch doof, ja.
Es gibt halt Situationen, da kann man es nicht richtig machen, finde ich.
Ja.
Weißt du? Ja. Egal, was du machst, egal, woran ich gerade hier drehe, ich habe zum Beispiel, hallo?
Ja, hallo.
Ich bin nicht mehr zu hören oder ich höre euch nicht.
Wir hören dich.
Heute ist der Wurm drin in der Technik. Ich versuche es jetzt nochmal, aber heute ist der Wurm drin. Dabei hätte ich gerade gerne noch, ja, ihr hört mich und ich bin auch noch auf der Aufnahme, aber ich höre euch nicht. Ich versuche es jetzt nochmal hier durchzuklicken und der Markus wird mich hassen dafür.
Ach nein, das ist halt Podcast, das ist nicht so, das ist, welche?
Ich habe so, ich bin mal kurz,
Aldi,
ich unterbreche euch nur ganz kurz.
Vom Aldi.
Ah, okay.
Ich unterbreche euch nur ganz kurz, aber wir sind jetzt wieder da, ich habe meine Technik wieder im Griff.
Yay.
Pleiten, Pech und Pannensendung, also ich muss mich schämen und der Markus wird mich, ich habe ja am Anfang darüber mich lustig gemacht, dass er mal die Namen verwechselt hat, ja, aber die Namen verwechseln ist gegen die Technik-Performance, die ich hier abliefere, ja wirklich noch das kleinere Übel.
Ja, ja viel also bei meinem Laptop bin nur ich schuld, da musst du dir keine Gedanken machen.
Das ist sehr, 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 sehr löblich, dass du mich so in Schutz nimmst, aber
ich kann ja vielleicht noch eine kleine Anekdote erzählen das ist, glaube ich, das Letzte, was ich so zu Lieblingstrikots oder Trikots noch zu sagen hätte. Bin einmal hier eine RTF mitgefahren, fahren im geschlossenen Verband. Mhm. Ist auch eine sehr schöne Sache übrigens, finde ich viel cooler als den Veloton eigentlich. Mit Polizeieskorte im geschlossenen Peloton durch Berlin. Richtig geil. Das macht so Spaß. Also coole Sache. So RTF fahren im geschlossenen Verband. Danach muss man gucken, wenn man das haben will.
Ich habe, als ich eben von dieser Benefizveranstaltung, wo Jan Ulrich hier in Köln mitgefahren ist, da war das auch so, dass man quasi komplett gefahren ist. Mhm.
Genau, und ich hatte, das habe ich schon seit Jahren nicht mehr gemacht und seither auch nicht mehr gemacht. Ich hatte aus Spaß oder Gedankenlosigkeit sowohl die Hose als auch das Trikot von meinem alten Fahrradladen in Gießen, in dem ich halt Ende der 80er, Anfang der 90er gearbeitet hatte, der Radlshop. Der hat damals eigene Trikots rausgebracht und zwar auch ganz kultig eigentlich ein Cannondale-Trikot, war eins der ersten Cannondale-Trikots, die es gab. Und eins der ersten Trikots, die mehr wie so ein T-Shirt geschnitten waren, auch also mit Baumwolle und schön verarbeitet waren und nicht einfach nur dieser Plastikstoff da irgendwie. Und der hat das beflocken lassen mit Radlshop drauf. Und ich hatte die Hose an und ich hatte dieses Trikot an und fahre so und dann sehe ich, neben mir fährt ein Tandem, silbernes Cannondale und ich denke so, Mensch, so eine Dinger haben wir früher im Radlshop auch zusammengebaut, also war einer der ersten, die Cannondale in Deutschland auch hatten, Cannondale, also die, von den Mountainbikes, ne, kam das ja zuerst und dann gucke ich so genauer hin und sehe, da stehen überall Radlshop-Aufkleber drauf.
Okay.
Und den Laden, den gibt es seit glaube 2000 oder 2003, gibt es den gar nicht mehr.
Also eine Rarität von früher von euch.
Ja, aber hey, ich meine, was für ein lustiger Zufall. Also ich fahre in Berlin eine RTF mit und habe einmal ausnahmsweise mal diese Klamotten an, treffe in der RTF auch noch auf dieses Tandem mit diesen Aufklebern drauf. habe sie dann angesprochen und tatsächlich, ja, der war aus Gießen und hat da Didi, also mein alter Chef, hat ihm das Tandem da, der hat da Spezialanfertigungen auch extra gemacht und so. Er hat ihm das zusammengebaut und er war so richtig glücklich und er war ein Vater mit seiner Tochter hinten drauf. Und um so die Liste der möglichen Zufälle noch zu ergänzen, also meine Mutter ist Hebamme und die hat 85 in Gießen das erste moderne Geburtshaus aufgemacht. Mhm. Und die Schnittmenge von Kunden im Radelshop und Menschen, die bei meiner Mutter Eltern geworden sind, ist gegeben. Die ist nicht unbedingt sehr hoch, aber die ist gegeben. Das heißt, ich habe jetzt danach nicht gefragt, weil, naja, ich wollte da nicht, ne? Also ja, ist ja vielleicht unangenehm so, na, und wo bist du geboren und so, also hat sich nicht ergeben so, ne? Die Tochter von dem ist aber in einem Alter, dass es sehr gut sein kann, dass meine Mutter die Hebamme war. Mhm. Kann sein.
Ja, okay. Die Welt ist halt klein. Also was da.
Aber hey, was für eine lustige Geschichte. Ich dachte jetzt so, what?
Ich bin auch mal in dem Trikot vom Staubwolke Refrat. So Radsportvereine haben ja auch immer die kuriosesten Namen.
Staubwolke ist geil.
Staubwolke Refrat bin ich in Italien angesprochen worden. Und wenn du ein Kölner bist, dann kennst du Refrat. Dann weißt du, dass das hier einer der Vororte ist. Aber als Berlinerin oder als Rosenheimerin würdest du in der Theorie mit Refrat nicht unbedingt Köln in Verbindung bringen. Und der sprach mich dann am Anstieg, sprach der mich auch an, ob ich Kölner wäre. Das war irgendwie ein Italiener, der mal eine Zeit lang irgendwie hier im Ruhrpott gearbeitet hatte oder gelebt hatte. Und ja, also deswegen, ich bin vor Überraschungen dieser Art, da wundert mich nichts mehr irgendwie. Und die Radsportwelt ist ja auch irgendwie trotzdem klein. Man begegnet, ich bin letztens im Bergischen, in der Eifel, mit jemandem ins Gespräch gekommen, so, ne, der fuhr an mich hinten ran und wir fuhren so ein bisschen und der kannte jemanden in einem kleinen Eifelnest, den ich auch kannte, wo wir vorbeifuhren. Ne, und das ist der Matti, der bei uns hier, wie er immer so schön sagt, den Sternenstaub in den Server sprüht, damit alles funktioniert. Also so klein sind die Welten.
Hier in Berlin gibt es ja das lustige Team mit dem Namen Eisenschweinkader. Das finde ich ja auch immer ziemlich nice. Und ich bin vor kurzem darüber gestolpert, dass es in Deutschland eine Schweinezucht gibt. Und zwar von, ihr müsst euch jetzt echt festhalten, ja, Sattelschweinen. Und seither träume ich irgendwie davon, so ein RC-Sattelschwein. Gesponsert vom Zuchtverein für deutsche Sattelschweine.
Verband der Sattelschweinzüchter.
Genau.
Ist der Sattel nicht ein Stück vom Schwein irgendwie? So, ist er oben? Weiß ich nicht.
Ich glaube, das hat mit der Färbung zu tun. Die sind relativ hell und in der Mitte dunkel.
Mm, okay.
Dass das aussieht, wie als hätten die quasi einen Sattel, wie ein Sattel auf dem Pferd oder so. Vermute ich. Kann man in der Wikipedia, glaube ich, nachgucken.
Wikipedia Sattelschwein und ganz, 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 ganz krasser Cut und was ganz was anderes.
Ja.
Ich hatte nämlich die Caroline schon vorher gefragt, ob ich dich jetzt überhaupt fragen darf oder soll oder kann. Du arbeitest auch in der Fahrradbranche.
Richtig.
So wie ich es zumindest, also ich habe, glaube ich, das mal so ähnlich gemacht, was du jetzt machst.
Kann gut sein, weil ich war jetzt für eine Zeit lang quasi Mädchen für alles, von daher kann die Schnittmenge da schon gegeben sein.
du arbeitest in einem, ist das auch ein Webshop? Jetzt ist es ein lokaler Laden und Webshop, richtig?
Genau, das so genau. Also das, der heißt, wenn ich das sagen darf, Absoluts. Absoluts 24 ist die Webadresse. Und das ist ein Ghostbike-Händler in Prien am Chiemsee. Und das begann mit einem stationären Shop und inzwischen gibt es auch einen relativ großen Webshop. Also wir sind, einer der größten Ghost-Premium-Händler in Deutschland.
Und von wem stammt nochmal das Lied Prien am Chiemsee finde ich einfach Knorke? Kennst du das?
Das kenne ich, glaube ich, gar nicht.
Nee, mir sagt es auch nicht, aber Knorke hört sich nach Berlin an.
Ja, das ist auch irgendwie so ein Berliner Liedermacher. Prien am Chiemsee finde ich einfach Knorke.
Aber Prien am Chiemsee ist auch Knorke, also
meine schön. ich war da mal auf einer Hochzeit, das war auch sehr schön. Also die Hochzeitsfeier war dann auf einem Schiff da drauf gefahren. Naja, die Frage zielte darauf hinab, hat sich deine Sicht auf die Fahrradbranche, aufs Fahrradfahren, auf andere Fahrradfahrer geändert, seit du da sozusagen Teil der Industrie bist?
Gar nicht so sehr. Also es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil ich jetzt auch nicht direkt im Kundenkontakt bin.
Ah, okay.
Also ich bin eher, ja, mein Gott, schon alles, was mit online anfällt, aber ich bin jetzt nicht direkt im Kundenkontakt, deswegen gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten, dass ich da mit den anderen Radfahrern so in Kontakt komme. Aber ja, also was ich, meinen Blick hat es vielleicht ein bisschen verändert, dass ich schon überrascht bin, wie viel aufs Geld wirklich sehr geschaut wird.
Ja.
Also es ist Wahnsinn, wie um was gefeilscht wird, obwohl auf der anderen Seite dann wahnsinnig viel Geld für Fahrräder ausgegeben wird. Mhm. Aber sonst hauptsächlich nette Menschen, mit denen ich bisher in Kontakt kam. Mhm.
Also weil das, ich finde das immer interessant, wenn es Leuten geht, wie es mir dann auch vor der Zeit lang gegangen ist, die dann in die, die in die Branche sozusagen hineingeraten oder sich hineinbegeben, dass man manche Sachen wirklich so vorher nicht, oder die überraschen ist so das falsche Wort, aber dass wirklich bei Laufrädern, die einen vierstelligen Betrag kosten, dann noch um irgendwie so ein paar Schläuche dazu gefeilscht wird. Und du wirst es ja genauso wissen, also ohne jetzt über Zahlen zu sprechen oder so, dass man an manchen Produkten halt auch echt sehr, sehr wenig verdient und dass es, und dass das den meisten Kunden wahrscheinlich auch gar nicht so klar ist, sondern die denken dann halt, so ne, in der Bekleidungsindustrie Margen von 50% oder 30% sind völlig normal. Da kann es ja jetzt nicht schlimm sein, wenn er nochmal 10% runtergeht. Und dass das jetzt bei zum Beispiel Laufrädern eines italienischen Herstellers nicht unbedingt der Fall ist und dass das echt so ein ganz krasser Preisgang ist. Deswegen interessiert mich das immer so sehr, wie das andere sehen, die in die Branche gerade reingeraten sind.
Nee, also ich glaube, ich muss auch fairerweise sagen, ich bin nicht, also das ist nicht jetzt der erste Job da in der Branche.
Ah, okay.
Also ich war ja davor noch ein bisschen journalistisch unterwegs oder auch noch mehr öffentlichkeitsarbeitsmäßig und da war ich schon bei einem Radhersteller eine Weile drin. Aber ja, also mein Gott, im Onlinehandel, das verstehen wahrscheinlich echt viele Kunden nicht, dass da wirklich nicht viel dahinter oder nicht viel drin steckt an Marge und das auch einfach mal so Kulanz oder sowas, dass das dann schon schwierig ist, weil das dann einfach wirklich den Gewinn wegfrisst, obwohl es vielleicht nur, wenn man sagt, okay, den Versand schenkt man ihm oder keine Ahnung, dass das einfach schon dann wieder das komplett unrentabel machen kann, das komplette Geschäft. Und ich verstehe natürlich auch die Kundenseite, weil die sagen, naja, so schlimm kann das nicht sein und ja, wenn der wird schon wissen, was er macht, so ungefähr.
Ja.
Aber auf der anderen Seite ist es halt schon so, dass man im Onlinehandel einfach sehr eng kalkuliert. Ja. Und das, ja, natürlich versucht man dann möglichst guten Kundenservice trotzdem zu bieten, aber dass viele Kunden verstehen dann einfach auch nicht, wo dann vielleicht die Grenze liegen, dass ich jetzt keine dreimal 20 Minuten für einen 20-Euro-Tacho beraten kann.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das ist auch so traurig in Teilen, ne? Also dass man das erklären muss oder dass das nicht angenommen wird dann, ne?
Ja, wir versuchen da ganz viel und wir versuchen auch ganz viel möglich zu machen und auch wirklich gut zu beraten. Aber wie gesagt, wir hatten einen neulichen Fall mit einem Kunden, der wirklich einen 20-Euro-Tacho gekauft hat. Und der hat uns davor zweimal angerufen für jeweils 20 Minuten und danach nochmal, weil er nicht hinbekommen hat, den zu montieren. Und dann denke ich mir, wäre er gleich zu seinem Fahrradhändler vor Ort gegangen, dann hätte er es vielleicht ein bisschen mehr bezahlt, aber er hätte einfach das bekommen, was er wirklich wollte. Und ich glaube, gerade für Leute, die einfach jetzt nicht, die nicht so viel Ahnung haben, vom Rad schrauben oder sowas und sich dann extrem komplizierte Teile bestellen, das ist dann immer ein bisschen schwierig einfach, wenn man dann irgendwie erklären muss, wie man eine Kassette montiert oder so. Und ja, das ist am Telefon dann einfach schwierig. Und von daher bin ich auch immer noch der Meinung, dass Händler vor Ort durchaus ihre Berechtigung haben und breche auch immer gern eine Lanze für die Vor-Ort-Händler und hoffe, dass die Menschen die zu schätzen wissen.
Absolut. Und auch vor allen Dingen, wenn man vielleicht nicht unbedingt in der Lage ist, so viel selber am Rad zu machen oder selber schrauben kann, dass man, also ich bin nicht in der Lage, mein Rad, oder vielleicht wäre ich es, aber ich glaube es eigentlich, ich traue es mir nicht zu, mein Rad komplett selber aufzubauen, dann bringe ich es halt auch zum Händler hier vor Ort. Und auch wenn ich die Teile jetzt, warum es bei in meinem Fall was Besonderes ist jetzt, mag jetzt nochmal anders hingestellt sein, aber ich bringe halt die Teile dahin, aber ich bezahle dann trotzdem mein normales Geld dafür, dass er mir das Rad zusammenbaut. Und das ist auch völlig berechtigt und da soll er ja auch gut dran verdienen, weil ich kann es ja einfach nicht. Ne? Er hat ja da sich auch über Jahre eine Qualifikation erarbeitet. Das soll ja auch honoriert werden in gewisser Hinsicht. Und wie schlimm ist es für dich jetzt? Weißt du, ab März fängt das Telefon an zu klingeln, aber du hast gesagt, du hast nicht so viel mit dem Kundenkontakt selber zu tun.
Genau. Also ich bekomme es nur mit, aber bei mir war jetzt ein bisschen Sondersituation, weil bei uns einfach jetzt auch schon vom letzten Jahr viel zu tun war. Meine Stelle wurde quasi neu geschaffen und von daher war mein Aufgabengebiet gleich relativ groß und hat sich erst nach und nach so ein bisschen eingeengt und von daher hatte ich jetzt über den Winter auch extrem gut zu tun.
Aber jetzt so, ich war ja bei den Leuten, die halt ans Telefon gegangen sind, auch wenn da es geklingelt hat oder die E-Mail beantwortet haben, die mit der Frage kamen. Merkst du das auch bei denen, dass das halt echt so ein bisschen dann auch frustrieren kann, dass wenn es gerade draußen schön wird, alle möchten schnell ihre Radteile, alle rufen dreimal an, wo bleibt es, alle schreiben 4 E-Mails, wo bleibt es, und ausgerechnet in dieser Zeit, wo du dann selber auch aufs Rad möchtest, dass da meistens zu tun ist, kriegst du es?
Ganz klar, nee, das ist auf jeden Fall so. Das war gerade heute wieder so, wir hatten ja heute Traumwetter. Und heute wollten natürlich auch alle ihre Teile haben, auch wenn sie sie erst gestern Abend bestellt haben. Und ganz klar, das ist, das merkt man natürlich, dass dann auch bei uns so Freitagnachmittag um 3 die Laune ein bisschen schlechter wird, wenn das Wetter gut ist. Wenn man, das ist halt einfach so, aber ich glaube, das, ja.
So ist die Branche. Was will man machen? Ja. Regine bestellt.
Das ist halt einfach ein Saisongeschäft und ich glaube, bevor man da reinkommt, muss man sich dessen auch bewusst sein, dass das einfach ein Saisongeschäft ist und dass man dann arbeiten muss, wenn die anderen Spaß mit dem Gekauften haben.
Hm. Regine, du hast gesagt, du warst in den 80ern da im Fahrradgeschäft selber, als es den Onlinehandel noch nicht gab. Wie machst du es? Also bestellst du die Sachen und baust dir selber ins Rad oder lässt du schrauben oder wie handhabst du das? Also so von dem, wenn du in 18 Minuten das Laufrad zentrierst und einbaust und alles, machst du das? Hast du dann noch Spaß
dran?
Oder sagst du
das auch? Das war ja früher, ne? Das ist jetzt schon.
Ja, aber was Hänschen gelernt hat.
25 Jahre her.
Was Hänschen gelernt hat, verlernt Hans auch nimmer mehr.
Ja, also bei den neuen Laufrädern jetzt hat sich ja wahnsinnig viel getan in Sachen Felgen und auch Narben und Befestigung und verschiedenste Speichen und so weiter. Da wäre ich im Moment, glaube ich, hoffnungslos überfordert mit selber zusammenbauen. Brauchst du, glaube ich, auch unterschiedliche Techniken und also unterschiedliche Schrauber, unterschiedliche, was weiß ich, irgendwie. Nee, aber eben, ich weiß das ja, ich kenne das. Ich weiß, wie wenig wir im Winter in der Werkstatt zu tun hatten. Ich weiß, wie voll das im Sommer ist. Und um ehrlich zu sein, also weil ich gutes Zeug habe und haben will, weil so ein Fahrrad ab einer gewissen Art zu fahren und auch ab einem gewissen Tempo, dass man dann regelmäßiger fährt, muss man seinem Fahrrad einfach vertrauen können. Mhm. Das muss einfach klar sein, dass da nichts kaputt geht, dass da nichts springt. Man muss damit 100% zufrieden sein, einfach. Das muss so ich und mein Fahrrad, wir gehen um die Welt. Mhm. So. Und genau weil ich das weiß, ist das für mich auch, und weil ich das so auch will, wenn die Saison anfängt und mein Fahrrad ist in einem Zustand, dass ich mir denke, damit komme ich so nicht über die Saison. Oder während der Saison muss ich noch dieses und jenes wechseln. Das geht für mich überhaupt gar nicht. Mhm. Solche Gedanken macht man sich im Herbst, wenn die Saison vorbei ist, dann guckt man sich sein Liebling an und streichelt mal schön drüber und macht alles sauber und dann sagt man, na, wir zwei, was soll's nächstes Jahr werden?
Ja.
Wo sind denn jetzt die Schwächen? Und wenn du dann siehst, also mit den Kurbeln, das geht überhaupt gar nicht mehr. Das bricht ja dann auch bald auseinander. Ja, dann bestellt man sich halt im Winter neue Kurbeln und alles, was man sonst noch braucht. Und dann bringt man halt sein Fahrrad am besten im Januar in die Werkstatt. Da freut sich jeder, dass er irgendwie was Schönes basteln kann und dann sagt man, ich hätte gern diese, hätte gern jenes, ne. Lässt das alles gleich schön machen für die Saison und sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, sitzt man auf seinem präparierten Fahrrad und freut sich drauf. Ich meine, allein die Vorfreude dabei, also so dieses, so ein Fahrrad anzugucken, dass man die ganze Saison richtig ordentlich gefahren hat. Und das anzuschauen und die Spuren von der Saison zu sehen und sich zu überlegen, was man für die nächste Saison schön machen könnte. Und dann, wenn die losgeht, so ein Ding zu haben, wo man sich dann schon seit 2-3 Wochen drauf gefreut hat, endlich kann ich es wieder fahren, weil alles ist beieinander. Es ist in guten Zustand. Ich habe es gut gepflegt, ja. Ich meine, allein das ist doch schon, sowas würde ich mir nie entgehen lassen. Ich verstehe das überhaupt nicht.
Ja. Dann bist du ein Kunde, den Webshops wie die von Caroline und früher von uns lieben. Weil das sind ja die Kunden, die man haben möchte. Nicht die, die denen im März einfällt, dass sie noch neue Reifen brauchen und außerdem die neuen Laufräder im Rennen in 2 Wochen am Rad sein müssen und dass man sie deswegen jetzt bestellt hat.
Aber die sind die gar nicht so problematisch. Also problematisch ist, glaube ich, wirklich, wenn ich so das von unserem stationären Handel mitbekomme, dass einfach sobald im März der erste Sonnenstrahl draußen ist, wollen alle ihr Fahrrad bereit haben. Ja. Und wenn man dann irgendwie einen Werkstatttermin erst in 2 Wochen anbieten kann, dann ist auch schwierig.
Achso, da hast du den tieferen Einblick oder den direkten Einblick. Ich kenne es nur über eine Ecke mit so Werkstätten vor Ort. Das ist nochmal ganz was anderes. Ich habe jetzt nur über die Leute gesprochen, die wirklich, wie du es eben gesagt hast, freitagsabends bestellen und samstags nachmittags die E-Mail schreiben, warum es noch nicht da ist. Und das zu einer Zeit, wo die Saison gerade angefangen hat und man eigentlich sagt, eine Kette, also die Kette, die du dir jetzt ans Rennrad machst, die hättest du dir auch vor 2 Monaten schon bestellen können.
Ja, ganz
klar. Naja, das hört sich ein bisschen so ähnlich an wie es schneit ein bisschen in Deutschland, das große Winterchaos bricht aus und kein Zug fährt mehr. Ja, konnte natürlich niemand wissen, ne? Ist klar. Also, dass in Deutschland Winter mal kalt wird, das kann man einfach nicht vorhersehen, ne?
Nee. Das ist neu. Das hatten wir noch nicht. Wobei ich sagen muss, jetzt zum Beispiel diese Regenfälle zur Jetztzeit im Juni, das ist wirklich ein bisschen neu. Also das habe ich so noch nicht, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, wann es das letzte Mal so war.
Wann wird es mal wieder richtig Sommer?
Ich hoffe bald. Aber man weiß das ja auch noch nicht, wenn man so Kinder hat, wie die Kleine so richtig auf Hitze reagiert. Ne? Da ist man dann ja auch schon, man ist ja dann eingeschränkt, wann fährt man in Urlaub, kann man auch nicht mehr so nach Hitze fahren und so. Da fragt man sich, will man diesen Sommer, den man vielleicht vor Jahren genauso haben wollte, jetzt noch?
Also von dem Sommer letztes Jahr war ich eindeutig überfordert, als es irgendwie 10 Wochen nicht regnete und die ganze Zeit 35, 40 Grad hatte.
An den Sommer letzten Jahres kann ich mich aus diesen familiären Gründen nicht erinnern.
Ich kann dir sagen, es war heiß. Und wir haben eine Dachwohnung.
Das erinnere ich auch noch. Und wir werden bald eine Wohnung mit Dachterrasse haben. Und da freue ich mich. Ab dann kann es immer warm sein. Da soll es mir egal sein. Das ist super. Und dann seid ihr auch, wenn ihr nach rund um Köln fahrt, seid ihr alle eingeladen. Also jeder, der in der Sendung als Gast war. Nicht jeder Hörer. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Was möchtet ihr noch erzählen, bevor wir die 150 zumachen und dann auf die 151 verweisen? Gibt es irgendwas? Blogs, genau. Warum gibt es die Blogs am Links am Montag nicht mehr?
Ja, weil das einfach...
Gute Frage.
Da habe ich mich fürs Ende aufgehoben.
Sehr, sehr viel Arbeit war. Also es war auch sehr schön, weil ich habe das auch immer ein bisschen für mich selber gemacht, einfach damit ich auf dem Laufenden ein bisschen bleibe. Und mir die Zeit nehmen, durch die ganzen Links mich zu wühlen. Aber ich habe mir dann irgendwann gedacht, jetzt besteht mein Blog eigentlich nur noch aus Links und vielleicht sollte ich mal wieder mehr Energie reinstecken, selber was zu produzieren und Inhalte zu produzieren. Mhm. Und deswegen versuche ich gerade immer diese frei gewordene Zeit immer ein bisschen für mehr eigene Sachen zu nutzen.
Deswegen wirst du mir nach der Sendung, du brauchst ja nicht, ich habe dich ja eh im Feedreader, werde ich das dann auch hier verlinken nochmal. Aber ich finde das gut, wenn Leute dann wirklich aktiv so eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ich mache das jetzt nicht mehr, weil Grund ABC, bevor man es so ausfaden lässt.
Ja, ne, also ich hatte ja auch mal eine längere Diskussion mit einem Leser, der meinte, dass die Qualität irgendwie nicht stimmen würde bei meinen Links. Und ich weiß nicht, ob das objektiv so war oder nicht, keine Ahnung. Ich bin da gern selbstkritisch, aber ich dachte mir auch, bevor ich jetzt versuche, beides nebenher zu machen, also eigene Inhalte produzieren und die Links, und dann wirklich die Qualität leidet und ich das eigentlich gar nicht machen muss, weil es sowieso müsste, dann lasse ich es ganz.
Wobei ich so Leute, die Kritik, also Kritik finde ich immer sehr, finde ich toll und ist auch angebracht und nur so kann man besser werden. Aber ich sage dann auch gerne Leuten so, dann höre ich ja, ich kann ja gerne aufhören, wenn jemand anders besser macht, weil dann kann ich es konsumieren und muss nicht produzieren.
Ja. Nee, also das war jetzt auch nicht der Grund, warum ich aufgehört habe, das war schon eine Weile vorher.
Ja, ja.
Aber das, mein Gott, also ich bin da immer gern offen für neue Vorschläge und alles, aber ich dachte mir wirklich, die wenige Zeit, die ich im Moment habe, die stecke ich dann lieber in eigene Sachen, weil dafür habe ich ja eigentlich mal den Blog gegründet. Und die Links am Montag, die waren ja eigentlich nur mal als Nebenprodukt gedacht, dass sie dann mal den Blog ganz übernahmen.
Dann haben wir das auch so jetzt endlich herausgefunden. Aber ich glaube, du hattest doch irgendwas dazu geschrieben, aber ich habe es vergessen und dann frage ich lieber nach.
Apropos Dinge tun und die man da macht, wenn man sie halt macht und die dann aber plötzlich irgendwie überflüssig werden oder nicht mehr so stimmen und man möchte dann lieber Zeit frei haben für die Dinge, die einem eigentlich wichtig sind. Mhm. Also ich glaube, wir sind uns einig, das eigentlich Wichtige ist ja das Fahrradfahren. Und bei mir ist es diese Saison ehrlich gesagt völlig fatal, weil ich bin durch den Podcast mehr damit beschäftigt, über das Fahrradfahren zu sprechen, als Fahrradfahren zu gehen. Da kamen noch ein paar andere Sachen dazu. Ich wollte in Thüringen mal eine Woche machen im April, Ende April, zum bisschen Saisonauftakt, ne? Ein bisschen Höhenmeter sammeln, Rennsteig und sowas. Alles irgendwie ging nicht, weil das genau dieser Wintereinbruch war. Jetzt bin ich krank geworden. Ich hab mir da so ein paar kleine Highlights irgendwie hingesetzt, ne, um so gut in die Saison zu kommen und so. Ich konnte bisher nichts davon machen. Gar nichts. Aber ich rede dauernd über das Radfahren. Toll, oder?
Ja, aber du musst das so sehen. Also so habe ich das für mich irgendwie verortet, verpackt, weiß der Geier, wie ich es nennen soll. Ich würde zum Beispiel genauso, also ich würde nicht mehr Rad fahren, aber ich würde weniger vom Profisport, der mich früher mehr interessiert hat. Wo ich es jetzt, also ich würde jetzt vom Profisport noch viel weniger mitkriegen, wenn ich nicht ab und an mit dem Chris zum Beispiel im Velos Race darüber reden würde. Und da möchte ich schon fast behaupten, benutze ich den Podcast selber, um mich selber zu zwingen, da so ein bisschen am Ball zu bleiben und auch interessiert zu bleiben. Das benutze ich da so als Mittel und Zweck. Und ich würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Stunden jetzt aber, die ich mit dem Podcast verbringe, jetzt hier am Abend zum Beispiel, ne? Das ist nicht Zeit, die ich sonst auf dem Rad sitzen würde. Also so kriege ich das zumindest
bei mir. Bei mir ist das schon so ein bisschen. Also ja klar, ich mache es natürlich, weil es mir Spaß macht. So. Mhm. Und das ist ja auch toll, dann sowas zu machen und das neu anzufangen und sich da was zu erobern, dann sich auch die Zeit dafür freizuschaufeln. Das muss auch, glaube ich, gerade am Anfang ja auch sein, ne, bis du da richtig drin bist und bis das irgendwie gut läuft und bis du dann wirklich weißt, was du da tust und wie du es tust. Und
glaub mir, es wird immer nur schlimmer. Du willst dann immer noch was, noch mal ein bisschen was besser
machen. Wollte ich jetzt nicht hören.
Doch, doch. Die Caroline fixen wir ja auch noch an, dass wir da irgendwie so einen Podcast verdengelt kriegen. Das war ja auch noch mein hintergründiges Ziel, dass wir, weil wir brauchen A, mehr Frauen im Podcast sowieso und grundsätzlich mehr Dialekt. Deswegen erwarte ich da sowieso.
Ich bin echt bemüht heute.
Das ist ja nicht schlimm. Also ich finde das noch sehr, sehr dezent.
Ich finde es auch gut.
Ich finde Dialekt.
Hätte mir mehr gewünscht.
Ja, also ich bin noch ein bisschen sauer.
Doch, muss ich jetzt mal sagen.
Also ich kann ja wegen anders reden, aber dann verstehen wir wahrscheinlich die meisten immer.
Also ich verstehe dich schon noch.
Ich habe es auch.
Also das mit der Technik wird immer schlimmer.
Ja, hört ihr euch auch doppelt?
Nein.
Ich höre nämlich alles leicht doppelt, deswegen bin ich immer etwas verwirrt und immer etwas zu spät dran.
Ja, das ist nicht schlimm. Also für uns nicht. Aber siehst du, da kannst du ja beim nächsten Mal, gibt es ja schon was wir verbessern können. Ja, und so ist das halt immer. Also ich habe die Erfahrung aus den 150 plus x Folgen, ist halt, es gibt immer noch was man verbessern möchte oder kann. Das sei dir für die nächsten 100 Folgen für Regines Radsalon schon mal mit auf den Weg gegeben.
Und
ja, ich muss vor allem mir merken, wenn ich auswärts bin und mehrere Leute sind oder überhaupt mehrere Leute sagen, dass das Handy vorher ausgeschaltet wird. Die letzte Folge, das war echt zu viel Störgeräusch, hat mich wahnsinnig genervt.
Aber wie so viele andere Sachen auch, selbst nach, ich weiß nicht, bei welcher Folge es war, ich würde schätzen, etwa bei Folge 130 oder so, selbst dann passiert es noch, dass einer von uns nicht auf den Aufnahmeknopf drückt. Und man auf sehr, sehr schlechte Backup-Lösungen zurückgreifen muss. Also alles passiert noch und in solchen Situationen, man muss einfach daraus lernen. Also das ist, glaube ich. Ich hatte es auch zum Beispiel mal, wenn wir jetzt die 150 nochmal so nochmal hier als Überschrift nehmen, auch. Ich habe mal ein Gespräch mit einem Race Across America Teilnehmer gehabt. Und während ich das Gespräch anfange, fällt mir ein, ich weiß gar nicht, wie der heißt.
Nein.
Das hat sich dann auch, aber er frug mich dann auch, wie ich heiße, und das war dann auch alles ganz charmant. Aber naja. Ja gut, dann ist es an der Zeit, mich zu ganz, 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 ganz herzlich zu bedanken für die nette, charmante, in vielerlei Hinsicht lehrreiche, bereichernde, ein Adjektiv muss ich noch aus dem Hut zaubern, und erhellende, in vielerlei Hinsicht erhellende Runde.
Inspirierend.
Inspirierend.
Ja, vielleicht, hoffentlich, oder auch nicht.
Aber auch ja. In dem Fall wäre ja dann zumindest in der ungarischen Tradition der Versuch und der Effort, den man reingesteckt hat, das Entscheidende und nicht das Ergebnis.
Ja.
Um wieder
das,
mal.
Das ist eigentlich schon ein extrem gutes Schlusswort.
Ja. Ich sage auf Wiederhören.
Ich sage vielen Dank für die Einladung. Das war mir ein sehr, sehr großes Vergnügen.
Wir werden uns mit Sicherheit irgendwo entweder vor einem, hinter einem oder mit einem Mikrofon sprechen oder sonst vielleicht sogar noch schöner irgendwo ohne Mikrofon.
Vielleicht mal im Sattel.
Das
auf dem Sattelschwein.
Warum das?
Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, dass ich dabei sein durfte.
Ach Quatsch, wir sind
so überredet wurde.
Ja, das wird nicht das letzte Mal sein, dass du in einem Podcast warst. Da bin ich ganz sicher. Warum heißt es eigentlich auf dem, was hast du jetzt gesagt, im Sattel? Warum heißt es eigentlich im Sattel und nicht auf dem Sattel?
Wer du sitzt im Sattel? Weiß ja, gute Frage. Naja, auf dem Sattel, das hört sich ein bisschen an, wie der sitzt aber auf seinem Fahrrad, wie auf dem Schleifstein oder so.
Aber du sagst ja auch, er sitzt auf seinem Fahrrad.
Ich glaube, ja. Die nächste Stunde Diskussion ist schon gesichert.
Wir bitten um zahlreiche Hörerkommentare. Ich vermute, es hat etwas mit Pferdesätteln zu tun, wo man mehr drin saß als drauf. Aber das ist wie...
Apropos, der schönste Verschreiber aus dem Stegreif schreiben ja viele Leute mit H. Also S-T-E-H-G, ne? Stegreif. Mhm. Und jetzt fragt sich natürlich die Biologin in mir, der Stegreif, ist das irgendein deutscher Vogel? Der immer nur steht und nicht fliegt, vielleicht, ne? Ein Greif, also ein Adler oder so. Der steht immer nur. Aber es wird ja tatsächlich ohne H geschrieben. Mhm. Und es kommt nicht von Stehen und Greifen. Könnte man sich ja auch fragen, ne? Aus dem Stehen und Greifen, hahaha. Nein,
so, dann es kommt ist beim Sattel oben das Ding.
Nein, es kommt von dem Steg. Also das ist reif für den Steg. Und der Steg hat aber auch wieder mit dem Sattel zu tun. Das ist jetzt wieder ein schöner Bogen zurück. Und zwar der Steg ist am Pferdesattel, wo der Fuß drauf steht. Das ist der Steg.
Das ist der Steg.
Und wenn etwas aus dem Steg reif passiert, also reif für aus dem Steg ist sozusagen, dann bedeutet das, man stellt sich die Mongolen zum Beispiel vor, ne, die machen ja viel mit den Pferden und auch Kunststücke und Jagd und so weiter und so fort. Das bedeutet, sie beherrschen irgendetwas, meinetwegen Bogenschießen oder was vom Boden aufheben oder irgend sowas, so gut, dass sie das aus dem Steg heraus können. Reif für den Steg sozusagen. Und das, deswegen heißt es aus dem Stegreif. Das hat mit Stehen und Reifen überhaupt nichts zu tun, ja, sondern mit Steg und mit Reife.
Und schon ist die Sendung wieder erhellender.
Also ich hätte jetzt den Stegreif.
Was für ein geiler Schreibfehler, ja. Ich finde das immer, ich muss da immer total drüber lachen.
Aber ich hätte Stegreif niemals, also ich hätte es nicht mit Stehen in Verbindung gebracht, sondern ich hätte überhaupt nicht gewusst, womit ich das in Verbindung bringe. Also jetzt weiß ich es natürlich, aber ich hätte das nicht mit Stehen. Hättest du mich jetzt mit der Pistole an den Kopf hier gezwungen, das Wort Stehgreif aufzuschreiben, weiß ich auch nicht, ob ich es mit oder ohne H geschrieben hätte, sage ich offen und ehrlich.
Also ich habe auch erst nach dieser Geschichte gesucht, nachdem mir das so oft unter die Augen kam, dass Leute das mit H schreiben. Und dachte dann, ja, aber gut, aus dem Stegreif, schreibt man nicht so und da ist was anderes. Dann dachte ich, aber was ist es denn eigentlich? Wer aus dem Stegreif ist, hört sich ja euch, ist völlig deprecated eigentlich irgendwie, ne?
Jetzt haben wir auch noch was gelernt. Also das ist ja völlig neu. Weil,
sind immer noch im Sattel geblieben, ne?
150 Folgen. Wir haben 150 Folgen, keinen Bildungsauftrag erfüllt und jetzt muss sowas passieren.
Entschuldigung. Ganze Konzept kaputt.
Alles Konzept ist kaputt, wir machen zu.
Aber ich kann ja auch scheitern, also ist okay. Ich kann damit leben. Entschuldigung.
Vielen, vielen, vielen Dank. Ich möchte mich bei den Hörern bedanken. Ich möchte mich bei allen, die über den Affiliate-Link oder so, die uns die Server kosten und mal hier ein Mikrofon und da mal einen Versand und so weiter damit möglich machen. Vielen herzlichen Dank dafür. Ganz großen und herzlichen Dank an Regine und Caroline, dass ihr euch die Zeit auch genommen habt. Das muss man auch mal sagen. Wir haben jetzt hier gut 3 Stunden miteinander ein bisschen mehr verbracht. Und danke an die Live-Hörer, danke an die Podcast-Hörer und sowieso danke an alle, die uns das möglich machen. Einen schönen Abend noch, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende oder wann auch immer diese Folge dann veröffentlicht wird, nach diesen technischen Kapriolen. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.